Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Bewegungsarten-Podcasts. Es begrüßen euch Ladies First, Eva Buchholz im iPad, Horst Reichel und meine Wenigkeit Gregor Buchholz. Alle zusammen, herzlichen guten Tag.
So smooth war es.
Es war so smooth, jetzt bin ich auch nochmal gestolpert.
Ist aber auch schwierig, so an guten Morgen.
Genau, wir müssten das jetzt als Morningshow eher branden und nicht als Triathlon-Podcast, weil wir jetzt doch so recht früh für unsere Verhältnisse, normalerweise sind wir ja dann immer spät am Start mit Aufnahmen, aber heute ultra früh, 8.10 Uhr.
Mittwoch, der 1. September.
Gedämpfte Stimme. Ja, stimmt, wir haben jetzt September. Das Jahr ist vorbei eigentlich. Wir können schon 2022 einläuten. alles solche Dinge. Ja, hallo ihr beiden da drüben.
In hallo, hallo, hallo. Und mit dieser Aussage bist du eigentlich gar nicht so falsch. Wir wollten zwar anders einsteigen, aber nur einen Satz dazu. Ich sag mal, es kommt dann noch total viel an Wettkämpfen. Also allein was in der WTS-Serie noch kommt. Also theoretisch dann kommt ja noch Hamburg. Stimmt. Dann kommt Bermuda. Dann kommt Abu Dhabi. Also können wir noch eigentlich drei fette Rennen, zählen aber alle für die WM-Wertung 2022. Also crazy, ein crazy Ritt, ne? Wir hatten ja jetzt auch in Edmonton war das, genau, wo er jetzt auch Blumenfeld sich auch zum Weltmeister gekrönt hat, nachdem er nun neuer Olympiasieger wurde, hatten wir ja nun auch die U23-WM mit dabei. Und ja, in Bermuda kommt dann die Junioren-WM.
Ja, dann können wir ja, wenn wir schon die U23, wenn du die jetzt schon ansprichst, dann können wir ja da auch noch mal kurz drauf eingehen. Denn aus deutscher Sicht sehr erfolgreich, Tim Hellwig holt Silber hinter Csongor Lehmann aus Ungarn und dem Matthew Hauser aus Australien. Hat er sich nur ganz knapp geschlagen geben müssen. Die sind ganz eng beisammen gewesen. Also tolles Rennen zum Saisonabschluss.
Ja genau, bestätigt ja so ein bisschen so das, was er die ganze Saison ja angedeutet hat.
Ja, also tolles Rennen geliefert und auch Simon Henseleit mit seinem 10. Platz zeigt auf alle Fälle da auch, dass es jetzt gegen, ja, in Anführungszeichen Ende der Saison dann doch nochmal aufwärts geht. Denn er hatte ja auch einen guten Saisoneinstieg und dann eine schwierige Saison, würde ich jetzt mal so sagen. Aber er hat scheinbar jetzt auch schon aus seinen vermeintlichen Fehlern, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, aber gelernt und mit so einem 10. Platz in der U23 ist immer ganz gut, dann schon mal abzuschließen oder einzusteigen wieder.
Und das ist eine richtig deutsche Tradition, dass man bei der WM in der U23 oder Nachwuchsklassen dann abräumt auf dem Podium.
Ja. Mhm. Und auch bei den Frauen.
War das jetzt olympische Distanz auch?
Das ist olympische Distanz, genau.
Das ist olympisch, ja genau.
Ja. Das ist ja auch so ein bisschen das Ding, um noch ganz kurz bei den Männern zu bleiben, dass die Laufzeit noch relativ schnell waren. Also Csongor Lehmann hat ja mit 31 Minuten glatt die schnellste Laufzeit gehabt, Tim Hellwig mit 31,07 die zweite Laufzeit. Und wenn man das mal mit den Männern vergleicht, dann ist das eigentlich relativ in Ordnung. Denn wäre das auf jeden Fall für Tim Hellwig die neuntschnellste Laufzeit gewesen im Elite-Männerfeld. Etwa womit man sich sehen lassen kann. Es ist natürlich, das muss man bedenken, es sind zwei verschiedene Rennen. Also auch wenn es über die identische Strecke verläuft, sind es zwei verschiedene Rennverläufe.
Ganz anders,
Muss man halt mal gucken, wie das auf dem Rad denn wieder jeweils die Belastung ist. Aber diese Diskussion gibt es ja schon länger, wenn ein U23-Athlet auch im Vergleich zum Elitefeld ziemlich schnell läuft.
Muss man alles
unter... Der wird immer ganz schnell relativiert und sagt, aber muss man schauen, wie das Radfahren war. Aber das kann man schon mal festhalten, das war auch läuferisch, gerade auf die 10 Kilometer hinten raus, eine richtig starke Zeit.
Ja, also man kann nochmal vergleichen, zum Beispiel Alexi, der bei den Männern die deutlich schnellste Laufzeit hatte eine 30,04. Also da war Tim Hellwig
eine Minute
langsamer, in Anführungszeichen langsam, Wahnsinn. Denn er ist eigentlich auch mit seinen 31 Ebbes in guter Gesellschaft auch, zum Beispiel auch schneller als ein Vincent Louis zum Beispiel. Gut, der jetzt auch verletzt war, hat man ja jetzt nach Olympia dann auch, kommt ja dann noch so einiges von vielen, was eigentlich vor Olympia so los war, muss man natürlich auch nochmal berücksichtigen. Aber das war schon echt ein starkes Rennen und genauso stark haben sich auch die deutschen U23 Frauen gezeigt, die auch gleich zwei Athletinnen unter den Top 10 platzieren konnten. Und da hat Annika Koch mit ihrem dritten Platz wirklich geglänzt, ne? Also mit einem bronzenen Glanz. Hatte da ein absolut Top-Rennen abgeliefert. Von ihr hat man jetzt in der Saison noch nicht allzu viel gesehen oder ist vielleicht für einige auch jetzt nicht der Name, den sie schon länger kennen. Zum Beispiel ein prominenteres, auch schon hier im Podcast gewesenes Beispiel mit Lisa Tertsch, die Achte wird.
Ja.
Die hatte wohl jetzt nicht so den Sahnetag, ja.
Ja.
Aber um es noch zu vervollständigen, es gewinnt Emma Lombardi aus Frankreich und Alberte Pedersen aus Dänemark wird Zweite.
Also wieder die Europäer, die da vorne mitmischen.
Team Europa wird auch in Zukunft bei zukünftigen Collins Cup Veranstaltungen wahrscheinlich ganz gut dastehen, ja.
Der Nachwuchs ist gesichert, genau. Germany sage ich schon, oh, Europe rules, sagt man das so schön.
Aber wir wollen ja nochmal doch etwas auch zurückgehen. Horst, Allgäu-Triathlon, du warst nämlich auch am Start und wir haben danach noch gar nichts gehört von deinem Rennen. Wir haben es natürlich eifrig verfolgt und auch Hörer des Bewegungsarten-Podcasts haben uns, denn ich weiß gar nicht, wo ich in der Zeit, was ich gerade gemacht habe, aber haben uns sogar Nachrichten geschrieben, wie es bei dir so läuft.
Ah, okay. Ja, witzigerweise habe ich auch einen Hörer getroffen vor Ort, der mich angesprochen hat. Aber zum Rennen selber, ja, Allgäu-Triathlon ist einer der ältesten Rennen, die es so gibt, seit 1983 etabliert, der Klassiker eigentlich schlechthin und ist halt bekannt
durch Kult.
Wirklich, ja, ist Kult, wird ja immer so beworben, bekannt natürlich auch durch die ultra harte Strecke, man fährt dann irgendwie 1300 Höhenmeter auf 80 Kilometern, aber auch landschaftlich ein Traum, also kann man auch jedem irgendwo empfehlen, der mal was anderes sehen will außer Stadtrennen, wie Frankfurt oder ähnliches. Also wie gesagt, es gibt ja auch verschiedene Distanzen, Mitteldistanz bis zur, glaube Sprintdistanz auch. Wenn man jetzt so die Rennen sieht, war das jetzt wirklich auch eine Großveranstaltung. Also Ironman Frankfurt mit 1100 Teilnehmern war ja popelig dagegen. Also in Klagenfurt waren es 2700 insgesamt, also richtig volle Hütte.
Klagenfurt? Und, also, Allgäu? Bitte? Im Allgäu, du hast gerade Klagenfurt Allgäu, gesagt.
Ja, richtig, ja, entschuldige. Ja. Ja, ich bin geistig schon weiter. Weil
bist
ich
schon
ja,
weiter,
zweieinhalb Wochen in Klagenfurt auch start beim Ironman.
Ja.
Wie auch immer, auf jeden Fall schöne Veranstaltung. Ich habe das als Vorbereitungsrennen genommen sozusagen, jetzt so in einer straffen Taktung, alle zwei Wochen eine Mitteldistanz.
Oh.
Nicht zu empfehlen, aber ich nehme das halt so auch, naja, ich bin da relativ robust und ich merke auch, ich komme da jetzt immer besser rein.
Rein, ja.
Genau, zum Rennen selber, also jetzt, wenn ich aus meiner persönlichen Sicht erzählen darf, es gab halt verschiedene Startgruppen. Ich war blöderweise dann durch mein Alter, weil ich jetzt TM35 bin, ne, wurde ich dann in eine hintere Alterskategorie eingeordnet, also was prinzipiell auch okay ist und so, weil die mussten natürlich durch Corona jetzt auch gewisse Regelungen treffen.
Ja.
Und es gab, sage ich mal, kein Profifeld isoliert, das haben die halt dadurch ausgeschlossen. Und aber es gab natürlich Preisgeld für Profis und musste jetzt Elitepass haben und so. Und das war den Veranstaltern auch gar nicht so bewusst irgendwie. Und ich habe dann am Rennabend vorher erst gecheckt, weil dann die Startzeiten dann veröffentlicht wurden, dass ich dann eigentlich irgendwie 10 Minuten hinter der Hauptkonkurrenz starte, weil man weiß ja, wer da so antritt und das vor allem so
die jungen Wilden.
Ja, jungen Wilden, ja gut, bis 35, ne, kann man nicht definieren, ob die auch jung sind, aber die Locals und so, das ist natürlich dann, das war dann schon auch mir dann irgendwann erst am Abend dann irgendwie dann klar, dass es dann schon irgendwie blöd ist, aber ich habe es dann so sportlich genommen für mich, weil ich dachte, okay, dann ist es so, muss jetzt froh sein, dass man ein Rennen machen kann. Und lange Rede, kurzer Sinn, nachts gab es Sturmtief, Regenfälle, morgens hat es auch noch geschifft und die hatten natürlich da ein bisschen Schiss, weil die Strecke doch sehr, sehr scharf und kurvig ist, dass die Leute sich da gegenseitig da irgendwie zerlegen und naja, lange Rede, kurzer Sinn. Im Endeffekt musste ich dann eher so mit der Streckengegebenheit kämpfen, das heißt Überholverbot an den Abfahrten und ich musste mich dann von hinten durchs Feld fühlen. Die Jungs vorne, Respekt, gute Leistung, aber dass es dann im Endeffekt dann so knapp war und war ein bisschen ärgerlich.
Ja.
Aber ich will es jetzt nicht schmälern, weil das war für mich auch ein gutes Trainingsrennen. Und der Veranstalter, dem war es auch so ein bisschen unangenehm, weil wir hatten im Vorfeld auch so ein bisschen vereinbart, dass wir die mit Fotografen dann irgendwie arbeiten und die hatten dann ziemlich auf dem Fokus und dann haben sich gewundert, warum ich nicht in der ersten Startgruppe bin. Also es war denen selber nicht klar. Also das war
ja, dann das war dann blöd. Ja. Ja gut, du siehst halt aus wie ein 20-jähriger Horst. Also ja, hat halt auch niemand vermutet, dass du jetzt in der hinteren Startgruppe stehst.
Ja, aber ich wäre gerne halt mit den Jungs vorne geraced ja, na klar. Und das war dann halt nicht gegeben. Und
wenn du es dann irgendwie verzerrt.
10 Sekunden weg bist vom Podium, vom zweiten oder und 30 vom ersten und dann eigentlich weißt, okay, du könntest frei fahren und hast dann die Leute im Sichtfeld und ja, aber so ist es halt. Also
finde ja, ist ja gut, dass du es echt sportlich nimmst und sagst, komm, es war ein Top-Rennen. Auf dem Rad geblieben, nicht gestürzt, nicht krank geworden im Nachgang.
Ich
bin ja davor gestürzt,
wie ihr wisst, ne? Und ich habe jetzt immer noch ein bisschen damit zu kämpfen mit der Rippe, aber das ist jetzt, sag ich mal, ja, ist jetzt nicht wild. Aber es war ein cooles Event und wir wollten ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wie war das organisiert vor Ort? Wir hatten ja die eigentlich volle Hütte, 2700 Teilnehmer. Und es gab dann wirklich strikte Regeln. Also das hatte ich so jetzt auch noch nicht gesehen beim Frankfurt City Triathlon, was ja auch sehr voll war, mit knapp 2000 oder 1500 Teilnehmern. Die hatten da wirklich dann eine Schutzzone, muss man sich da so vorstellen. Radius vielleicht, würde man schätzen, von 1,5 Kilometern um den Startzielbereich mit Laufbereich, wo eigentlich keiner außer der Athlet selber rein durfte. Das heißt, Betreuer und so mussten komplett raus aus dem Geschehen sein und konnten sich dann auch gar nicht an die Laufstrecke stellen, weil die halt auch eingezäunt war und alles, also um den Allgäusee da oder Alpsee, da gibt es halt da auch keine Zugangsmöglichkeiten offiziell.
Das war dann schon kurz, die Athleten, war da 3G-Regel oder?
Ja, genau, 3G-Regel und ja, das war nicht gut gelöst, weil du warst dann eigentlich sicher, dass eigentlich nur Athleten vor Ort sind und sich da keiner irgendwie mit Betreuern vermischt. Aber es macht natürlich die Laufwege und vor allen Dingen am Rennmorgen mit Regenfällen war es natürlich ein bisschen logistisch aufwendiger. Aber es haben die gut gemacht, waren sehr strikt in der Durchführung und waren eigentlich happy, dass sie nach dem Ausfall vom letzten Jahr das so eigentlich so durchbringen konnten. Und klar, wie bei den anderen Rennen eigentlich jetzt mittlerweile auch. Online Race Briefing ist jetzt der neue Standard. Und Zielverpflegung gab es natürlich irgendwo auch, aber reduziert und solltest eigentlich dich dann schnell durchbewegen und auch die Siegerehrung kriegst du eine SMS und dann kannst du dann irgendwo deine Medaille und dein Preisgeld oder was auch immer dann abholen. Also das ist dann schon, es reduziert sich dann nur auf den Wettkampf, aber vom Rennen an sich selber war das eigentlich kein Problem. Wobei man natürlich auch sagen muss, dadurch, dass so viele Leute am Start waren, war es dann schon auch echt trotzdem voll und so. Und dann hat man immer noch trotz Maske direkt vorm Start immer so ein bisschen.
Na gut, es sind halt, was sagst du, 2500 Einwohner? Einwohner.
Starter, ja.
Wir sollten doch lieber abends
auf. 2,7 haben die jetzt irgendwie erzählt. Und klar, dann hast du halt große Stadtwellen, 500 Teilnehmer, schätze ich mal. Und dann staut sich das halt dann, ne? Und dann stehst du dann da im Endeffekt auch mit vierstelligen Teilnehmerzahlen irgendwo eng an dem Startbereich, an der Bucht.
Ja.
Und dann, weiß man nicht, ob man, also ich hatte dann, es war okay, aber ich dachte auch so, schon wie eigentlich immer, aber es ist irgendwie, wenn du weißt, okay, die Corona-Situation ist ja noch irgendwo gegenwärtig, bist du nicht ganz so cool, aber klar, wenn du dann im Wasser bist, dann reduziert sich das Gefühl relativ schnell. Also, lange Rede, kurzer Sinn, war super organisiert, durch die, ich meine, Corona-Regeln alles ein bisschen verschärft und logistisch aufwendiger.
Du darfst nicht vergessen, das ist wieder ein Rennen in Bayern gewesen. Also ich finde schon, dass man merkt, dass das ein Söder-regiertes Land ist, Bundesland ist. Ja. Also gerade auch mit, ist ja für uns Hessen dann doch noch etwas ungewohnter, dass man eine FFP2-Maskenpflicht hat, die es ja hier nicht gibt. Und auch, wenn man jetzt so hört, im Vorfeld jetzt auch der Challenge Rot, habe ich mir auch so ein kurzes Video von Felix Walzhöfer angeschaut, der auch echt nochmal ganz klar darauf hingewiesen hat, bitte bleibt zu Hause, guckt euch das alles von zu Hause im BR-Fernsehen, wird es ja übertragen an, meidet auf, oder es kommt keiner zum Schwimmstart, da ist alles abgesperrt und auch mit so Planen, also wie wir es letztes Jahr vom ITU Hamburg auch kannten, dass auch keine Zuschauer auch von weiter Entfernung irgendwas sehen oder sowas und das ist in Bayern dann schon auch, genauso wie du es jetzt geschildert hast, strikter. Also wenn wir das vergleichen mit dem Frankfurt-Rennen, dem Ironman, war jetzt ja gefühlt doch etwas in Anführungszeichen lockerer, ne? Also zuschauertechnisch auch so.
Ja, wahrscheinlich kann man halt in Frankfurt City selbst an der Laufstrecke schwer so einen Kilometer,
darum
so eine Schutzzone.
Ja gar nicht, ne? Aber es war jetzt nicht, bleibt vom wie heißt da, vom See weg und
ja. Ja, ich habe jetzt aus Insiderkreisen auch gehört, jetzt, weil wir jetzt von Rot reden, das ist ja diese Woche, dass noch bis letzte Woche noch gar nicht so 100% sicher war, dass auch alles so funktioniert. Da mussten noch so ein bisschen an Genehmigung oder halt dann
das ist abgewartet. Erst ganz kurz vor, also, knapp jetzt, ja.
Ja, ja, also das ist schon, also die Veranstalter, die schwitzen echt Schweiß und Blut momentan.
Ja.
Das ist echt eine brenzlige Sache und deswegen umso schöner, dass es auch funktioniert, irgendwo safe. Mhm. Also ich meine, ich habe jetzt aus Allgäu jetzt nichts Negatives gehört dahingehend. Deswegen, ja, toi, dass dann Rot dann auch so funktioniert. Natürlich, man kann das nicht mit einem normalen Rennbetrieb vergleichen. Ich habe jetzt 3 Rennen in Folge gemacht und jetzt habe ich jetzt 3 Vergleiche. Interessant auf alle Fälle zu sehen, wie jeder Veranstalter mit den Regularien vor Ort in den jeweiligen Bundesländern damit umgeht. Und jetzt natürlich mit steigenden Fallzahlen, da wird dann nochmal, vielleicht auch nochmal erneut genauer drauf geachtet.
Ja, oder guck dir jetzt Hamburg am Wochenende an, da war das erste Mal jetzt 2G. Also du kommst als Getesteter nicht mehr in dieses Rennen. Du kannst dich auch jetzt nicht, ich meine, wir wissen ja alle, kurzfristig impfen lassen kannst du dich halt auch nicht. Das war, ich glaube, es wurde knapp 3 Wochen vor dem Rennen veröffentlicht. Okay, ihr könnt die Startunterlagen nur abholen, wenn ihr auch geimpft seid oder genesen seid. Und da wird es für viele dann schon knapp. Dann war es gerade möglich, okay, könntest du noch mit Johnson & Johnson dich impfen lassen, weil da ja nur eine Dosis nötig ist und dann die 2 Wochen. Aber da sieht man schon, das hat ja auch Ironman betont, es liegt nicht an Ironman, sondern an der Stadt Hamburg. Dass die Auflagen da so hoch waren. Wird man mal sehen, wie das in Zukunft weiterläuft, aber da ziehen sich die Schlingen dann schon auch doch mehr und mehr zu für die Ungeimpften.
Genau. Aber es entsteht auch eine gewisse Routine für die Geimpften und für die Veranstalter definitiv. Mhm. Und es ist auch so ein bisschen Fingerzeig für die Zukunft, dass man auch gewisse Rennen oder Veranstaltungen durchführen kann mit großen Einschränkungen. Also schon irgendwo machbar in einem gewissen Rahmen. Das ist definitiv der Fall, ja.
Genau.
Weil ich meine jetzt, wir gehen ja dann später auf Samorin-Rennen, da gab es ein paar Corona-Fälle, aber dazu näher später.
Wurde einige getestet, ja.
Ja.
Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen, ne, kann mir auch denken, so, das ist als Veranstalter so der Super-GAU, den du haben kannst, ne, wenn du auf einmal so als Spreader-Event giltst. Es ist denn in dem Fall blöd. Bevor wir auf Chamorin und Collins Cup schauen, würde ich noch einmal ganz kurz erwähnen. Einfach nur.
Nicht ganz kurz, mit Trommelwirbel.
Okay, worauf willst du jetzt hinaus?
Martin Schulz.
Ach so, ja, das würden wir auch erwähnen. Dann müssen wir noch 2 Sachen vorher.
Wir haben eine Goldmedaille.
Stimmt.
Unser deutscher Paratriathlet Martin Schulz, den ja auch viele schon mal live in Rennen gesehen haben, also weil er zum Teil auch zum Beispiel in Bundesliga-Rennen normal mitstartet und da richtig raced, der hat es geschafft und konnte sich durchsetzen und hat ganz souverän Gold für Deutschland geholt.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, mega geil.
Das ist quasi der Alistair Brownlee im Paratriathlon, weil er jetzt Doppel-Olympiasieger ist.
Kann man so sagen, ja.
Ja, stimmt, das kann man so sagen, ja.
Trotzdem ist es aber gar nicht, also das ist schon relativ eng. Also es ist jetzt nur eine Sache von 30 oder 40 Sekunden gewesen.
Aber der hat sich im Lauf dann schon durchgesetzt. Also
absolut.
Er hat dann ja in der zweiten Laufrunde, wer war der Führende? Der Brite?
Ja.
Ich habe jetzt den Namen vergessen. Den hat er dann schon...
Peace good.
Ah ja, den hat er dann schon klar distanzieren können. Aber auch im Paratriathlon, da wirst du nicht einfach mal Olympiasieger, ne? Das hat, glaube ich, jetzt auch jeder verstanden.
Ja, absolut. Aber die fahren ja dann keinen Windschatten, ne, beim Rennen. Die machen
genau, ist windschattenfrei. Ja. Ist richtiger Triathlon.
Genau. Echt.
Echter Triathlon. Aber frag mich nur, warum? Also ich meine, der Martin, der startet ja auch, wie gesagt, Bundesliga, kennt die Windschattenregeln? Oder ist es dann mit den verschiedenen Behinderungsgraden dann schwer zu vereinbaren?
Ich glaube, das ist halt schwer
das
zu vereinbaren.
Ist der Grund, ja.
Also es gibt natürlich die verschiedenen Kategorien. Martin selbst ist jetzt PTS 5. Ich weiß jetzt auch gar nicht genau, wie genau die Trennung ist. Also es Der hat aber, glaube ich, auch Martin selbst, ist, glaube ich, mal bei Carbon Lactat oder irgendeinem Podcast drin und es hört, lohnt sich auf jeden Fall mal da reinzuschauen. Mhm. Es hat ja nicht jeder unbedingt immer haargenau die gleiche Behinderung. Und da muss man, glaube ich, schon, es ist einfach auch ein Sicherheitsaspekt zu sagen, ja, okay, wir machen Windschatten, wir erlauben die Windschattenfreigabe nicht. Also Windschattenfahren ist verboten, so. Und was man ja nicht vergessen darf, also will ich jetzt auch gar nicht irgendwelche Leistungen schmälern oder so, aber die Leistungsdichte wird natürlich eine andere sein als jetzt irgendwie im normalen olympischen Feld. Das heißt, du hast schon diese Separation im Schwimmen einfach mal da, um ein faires Rennen auch zu garantieren. Ne? Das ist ja eigentlich dieser Hauptgrund gewesen. Wir wissen ja, olympische Distanz hat ja auch ohne Windschatten angefangen, also mit Windschattenfahrverbot, und irgendwann war das einfach nicht mehr möglich, ein faires Rennen zu gestalten, das Feld auseinanderzuziehen. Mhm. Und Ja, das ist im Paratriathlon soweit noch möglich. Also macht es ja schon durchaus Sinn, das dann auch so durchzuziehen.
Ich muss dazu nur eine Sache sagen, zu einer in meiner immer noch Welt mit Swift-Brille auf, eine bekannte Radsportlerin, und zwar Rachel Elliott. Das ist eine Britin, und die hat während eines Swift-Rennens ein Schlaganfall erlitten. Und das ist ist wirklich eine richtig, richtig starke Radfahrerin auch schon davor gewesen. Und der Schlaganfall hat sie jetzt nicht daran gehindert, Rennen zu fahren weiterhin. Gut, auf Swift ist das ja dann auch noch was anderes, denn ja, sie ist blind seit dem Schlaganfall, beziehungsweise sie sieht wirklich fast nichts.
Ja.
Und sie kann auch draußen weiterfahren. Also sie ist auf so einem Tandem dann unterwegs und hat ihre Fahrerin, und sie sieht quasi nichts, aber sie wurde nicht als blind kategorisiert, um bei den Paralympics zu starten. Also die ist da schon vor x Gerichten und versucht, sich irgendwie da reinzukämpfen. Aber das sind teilweise so krasse Hürden, und es ist so undurchsichtig, im wahrsten Sinne des Wortes jetzt. Da muss man auch mal drauf hinweisen, dass es auch als Parasportler gar nicht so leicht ist, zu den Paralympics zu kommen. Ja. Also gerade auch mit dieser Kategorisierung, das ist ziemlich schwierig. Und es tut einem wirklich im Herzen weh, wenn man sowas dann auch liest, weil sie sagt, oh, sie liebt die Paralympics und schaut sich das an und auch gerade die Radwettbewerbe, und sie wäre halt absolut ein krasser Contender da. Und ich kenne ihre Zahlen aus Swift, und es ist unfassbar, was diese Frau treten kann.
Ja.
Und schade, dass sie das halt auch, dass sie die Möglichkeit da bei den Paralympics nicht bekommt. Die wird jetzt auch leider immer älter. Also gut, wir haben jetzt in 3 Jahren Paris, und sie guckt, dass sie es vielleicht bis dahin schafft, das durchzusetzen, dass die sie auch als blind anerkennen. Also ja, wollte ich nur nochmal, das ist jetzt auch so eine Side Note, ne? Kurz gesagt.
Ja, aber es ist schon sehr interessant, Insight. Aber da hätte ich nochmal einen Hinweis. Mhm. Jetzt habe ich auch gesehen, dass viele Profis und Ex-Profis als Guiding-Athlet paraolympische Athleten oder paralympische, das heißt nicht olympisch, begleiten. Also Andy Potts bei den Amerikanern, Laura Siddall bei den Engländerinnen, Tim Don als Trainer.
Ja.
Ich glaube, die Michelle Dillon hat das vor 4 Jahren schon gemacht für eine englische Athletin. Also etablierte Profiathleten, die dann quasi sich kooperieren mit paralympischen Athleten und dann wirklich auch richtig professionell auch trainieren. Also ich glaube, zum Beispiel hast du ja auch da richtig krasse Bedingungen. Ich glaube, in Deutschland ist es auch ganz gut, so was man so hört, was so Förderung angeht. Aber es gibt dann echt, das sind schon professionelle Situationen. Also vor allem mit der Guidance. Ne?
Mit Coaches und der Guide, das zeigt ja, welche Namen du gerade genannt hast. Das kann nicht irgendein Guide machen.
Ja.
Also das müssen wirklich richtig starke Athleten sein. Ja. Also zeigt natürlich auch, was da für ein Niveau in dem paralympischen Sport auch herrscht. Also das darf man auf keinen Fall kleinreden. Und Gregor, du bist ja schon auch, glaube ich, gegen Martin geraced, ne? Und also der ist halt auch technisch einfach, ultra krass, ne?
Ja.
Das kann man sich immer so gar nicht vorstellen. Ey, fahrt mal mit einem Arm um eine Kurve, ne?
Ja.
Also, und der legt sich auch in die Kurve rein und ist halt, also, ja, ich finde das einfach.
Ja, das ist ja noch super beeindruckend, weil das natürlich auch im Feld ist. Also, ne, aber jetzt nochmal angenommen, ne, ein Athlet mit einer Leistungsstärke von einem Martin Schulz, der halt in der ersten Bundesliga Wettkämpfe macht. Nehmen wir mal an, er wurde quasi in der Kategorie blinde Athleten starten. Ja, find da mal für einen Guide.
Ja, genau.
Also, ne, weil sonst bist du derjenige, der quasi dann irgendwie noch die Medaille verhindert, weil er dich hinterher schleifen muss. Ja. Also das ist halt schon krass, weil das würde ich mir jetzt in meiner Fitness zum Beispiel jetzt einfach mal nicht so zutrauen. Oder ich würde jetzt auch sagen, okay, müsste ich jetzt erstmal wieder seriös trainieren, um halt wirklich zu sagen, absolut. So, ich bin jetzt wieder in der Verfassung, um nicht nur mithalten zu können, sondern halt auch meine Funktion, die ich wahrscheinlich ja dann habe als irgendwie Leitperson oder halt, ne, der Athlet muss ja auch durch den Wettkampf geführt werden, das bewerkstelligen zu können. Insofern, ja.
Also nochmal herzlichen Glückwunsch
an Martin Schulz. Genau. Eine letzte Sache, bevor wir den ganzen Part zu lang machen, auch schon wieder 25 Minuten, aber ich würde es noch mal gerne erwähnen, ne? Weil wir erleben ja gerade, dass auch die Teams, die werden ja immer in der Super League, kommen Teams auf. Wir haben jetzt diese Teamformate in Collins Cup. Und es wird immer beliebter, sage ich jetzt mal, zumindest was die neuen Innovationen und Veranstalter angeht. Dabei haben wir im Prinzip ja eigentlich schon seit langer, langer Zeit, seit Jahrzehnten, kann man sagen, Teamwettkämpfe ja auch in Deutschland in Form der Bundesliga, die natürlich so ein bisschen underground-mäßig, unterschwellig, ablaufen. So ein bisschen außerhalb der Wahrnehmung der Triathleten.
Ja, nicht der Wahrnehmung der Triathleten, aber der allgemeinen.
Wahrnehmung. Und da hatten wir jetzt das auch das Finale in Saarbrücken jetzt am vergangenen Wochenende. Und es hat gewonnen seit, ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal Buschütten nicht deutscher Meister war.
Also das kann dir keiner außer Rainer Jung beantworten.
Ja, ich glaube, das ist über 10 Jahre her locker. Auf jeden Fall hat das Team Hilo Team Saar gewonnen, also das Bundesliga-Team aus dem Saarland, ist der neue deutsche Meister, knapp durchgesetzt vor dem EJ-Team Buschütten, also dem Dauersieger, und dritter Overall auf dem Treppchen Darmstadt. Ja. DSW Darmstadt, Horst Heimat ist einfach, was das angeht, mit maßgebend.
Irgendwo präsent, ne? Das stimmt,
ja. Wahnsinn. Interessanter Wettkampfformat. Horst, wie früher Gladbeck war damals. Jeder Athlet, es sind ja 5 Athleten, schwimmt einzeln seine Schwimmstrecke. Wenn der letzte Athlet durch ist, rennt der direkt in die Wechselzone. Und dann müssen alle Athleten zusammen ein Mannschaftszeitfahren machen letztendlich. Also Zeitfahren auf dem Rad und auch auf dem Lauf. Und die Athleten müssen zusammen ins Ziel kommen. Und auch während des Wettkampfs, bei den Männern mindestens 4, bei den Frauen mindestens 3, weil also starten ja 5 Männer, mindestens 4 müssen ins Ziel kommen. Und genau, müssen die ganze Zeit zusammenbleiben, was natürlich auch zum Beispiel Überholvorgänge auf dem Rad, wenn du so eine ganze gesamte Mannschaft mit deiner Mannschaft überholen musst, das ist natürlich schon kompliziert. Also auch eigentlich schon ein Format, was es schon, das habe ich gemacht, Anfang der 2000er. So, ne, damals in Gladbeck-Bundesliga, Horst wird es sicherlich auch gemacht haben. Sich so Arten von diesen Innovationen gibt es schon sehr, sehr lange. Und ich finde es interessant zu sehen, dass eigentlich jetzt so langsam, weil damals wird auch noch so viel diskutiert, ist das eigentlich Triathlon und bringt das überhaupt was und so. Und jetzt kommen so langsam immer mehr innovative Formate auf und es scheint so langsam auch so einen Markt dafür zu geben. Aber
es ist immer back to the roots. Früher oder später, wo du auch hinguckst, in was für Bereichen, besinnt man sich doch mal, vor 20 Jahren, ja, hat man das doch schon mal probiert. Ja, und das war doch eigentlich ganz cool. Und wenn wir es jetzt noch, coole Teamnamen vergeben und jetzt noch irgendwie eine krasse Show draus machen, mit Teamdrafts und was weiß ich, dann machen wir noch ein krasses Event draus.
Ja.
Krass, jetzt habe ich 100 Mal krass gesagt.
Aus Athletensicht finde ich es ja auch immer erfrischend, wenn du mal so einen Teamwettkampf machen kannst. Also von der Seite finde ich das immer ganz praktisch und ich habe es, glaube ich, 5 Mal gemacht und das waren immer sehr harte Rennen, weil du hast dann innerhalb der Teams, wir sind damals auch mal deutscher Vizemeister geworden und wenn du einen Frodeno drin hast und damals mit CBD mal als Vize-Weltmeister, dann wirst du dann durchgeschleift und dann...
Einer muss beim Laufen geschoben werden, richtig.
Ja. Genau, bist immer 2 Gänge drüber, also das ist dann schon sehr unangenehm, aber macht super Spaß.
Genau, zur Vervollständigung, die Frauen, da hat Buschütten nochmal im Prinzip den Rekordmeistertitel weiter einheimsen können, aber relativ knapp vor Triathlon Potsdam, die Mannschaft, Laura Linnemann war jetzt, glaube ich, nicht dabei, aber im Prinzip ist die Mannschaft von Laura Linnemann
um
Laura Linnemann und auf Platz 3 insgesamt overall das Jahr, das Team Triathlon One Witten, genau. kurz und schmerzlos. Ich wollte halt nur, bevor wir wieder zu den großen Fischen kommen im Triathlon-Business, mal kurz auch die Kleinen erwähnen.
Wir sind ja auch immer interessiert, auch gerade an Triathlon-Bundesliga-Veranstaltungen. Es war leider quasi diesmal etwas, auch für uns etwas ungünstig, weil der Stream zur gleichen Zeit lief oder das Rennen zur gleichen Zeit lief wie der Collins Cup.
Ja.
Und dann haben wir uns doch für die Bezahlversion entschieden. Und den kostenlosen Stream leider im Nachgang nochmal so kurz die Highlights geschaut. Ja, muss man leider sich auch eingestehen, ne? Dass an diesem Wochenende das dann doch alles unter dem Stern der PTO stand.
Und ja auch irgendwo zurecht, ne? Also wenn man jetzt einfach
Die Ankündigungen,
wenn man sich auch einfach mal die Stardichte da jetzt anschaut, die dort jetzt einfach mal zugange war, denn ging da jetzt nichts. Also ist auch ganz klar eines der Rennen des Jahres, muss man sagen. Und ich würde sagen, eigentlich so für unsere Rückschau kann man, das macht eigentlich Sinn, das Rennen so aus drei Kategorien zu betrachten. Also ich finde, so das eine ist so das Format, also das Rennen selbst mit dem Format an sich, was ja prinzipiell neu konzipiert wurde. Und dann natürlich, wie wurde das Rennen an die Zuschauer gebracht? Ich finde, da gibt es so zwei Betrachtungsweisen. Also einmal natürlich die Sache, das rein Technische, wo man sagen kann, okay, das und das und das hat einfach noch nicht so gut geklappt. Das muss man einfach besser machen. Mhm. Und dann gibt es natürlich die andere Sache, die wahrscheinlich auch am meisten Empörung und am meisten diskutiert wurde in den sozialen Medien. Ja, die Art und Weise, du hast gerade gesagt, der bezahlte Stream, wie das gelaufen ist.
Fangen wir mal von vorne an. Welche Kategorie würdest du denn gern als erstes eingehen?
Also als allererstes würde ich schon sagen, zum Format oder zum Rennen an sich, wollen wir jetzt mal so sportlich betrachten. Mhm. Also ganz ehrlich, das Format war super. Mhm. Ich finde das, also meine persönliche Meinung, ich finde, das ist ein richtig, richtig gutes Format. Ich finde, das Punktesystem klappt richtig gut. Es ist relativ einfach. Der Erste bekommt eben 3 Punkte, der Zweite 2, der Letzte noch 1 Punkt. Und auch diese Möglichkeit mit den Zeitabständen, dass du ab gewissen Zeitabständen extra Punkte bekommst, das gibt noch dieses extra, dann ist nicht diese Situation da, okay, der Erste gewinnt sowieso und es ist vorbei.
Führt zu dieser krassen Renndynamik, ja.
Genau, genau.
Und Spannung.
Und wenn du denn erstmal alles, können wir später noch genau besprechen, gecheckt hast, wo man was wie verfolgen kann und wenn dann auch alles klappt, dann ist es auch ein cooles Format, wenn es dann irgendwann so ab ein Drittel der Rennzeit anläuft, wo du wirklich sehen kannst, oh, da sieht's nicht so gut aus, da strauchelt ein Favorit, jetzt führt doch Team USA mit der Punktzahl. Das ist ja schon eine recht spannende Sache. Du hast halt immer irgendetwas am Laufen. Du hast halt wirklich mehrere Stränge, mehrere Rennen. Mhm. Du hast dort eine Überraschung, dort einen Favorit, der sich durchsetzt, da strauchelt einer. Also hat für mich schon gut funktioniert.
Das würde ich absolut auch so sagen. Man muss sich halt erstmal, wie bei allen neuen Formaten, erstmal irgendwie reinkommen. Wir sind bestimmte Grafiken gewohnt und da ist meist einfach nur ein Plus zu sehen oder also wie viel Zeitrückstand hat Athlet X zu Y. Das war jetzt diesmal natürlich erstmal ganz komisch oder ganz neu. Diese Aufmachung, das Grafische, also die erste Grafik, die war schon wieder ausgeblendet und ich habe gesehen irgendwie null. Und ich habe so gedacht, ja okay, boah, ich check's nicht, ne? Ich finde, ich kann für mich persönlich sprechen, ich habe erstmal gebraucht, reinzukommen und man muss dem auch eine Chance geben und man muss sich drauf einlassen. Ne? Es war auf alle Fälle, dank dir, Horst, dann auch die Möglichkeit, sich überhaupt darauf einzulassen, weil, gut, jetzt greife ich schon gerade vorweg, aber ich sag's jetzt trotzdem, weil wir erstmal nur den deutschen Stream hatten, also auf wir haben es über Eurosport geschaut. Mhm. Und haben dann erstmal nur Deutsch und haben erstmal gar nicht gecheckt, dass man, wenn man nicht dieses Probeabo abgeschlossen hat, dass man auch umschalten kann in den Englischen, in den Originalstream. Und das hat mich so aus dem Konzept gebracht, dass ich mich erstmal, ich bin ja da leider Gottes dann auch wieder, ich hänge dann voll emotional da drin und reg mich eigentlich nur auf, was ich gerade höre, sehe nicht oder verstehe nicht, was ich sehe und das war die ersten 10 Minuten eigentlich nur volle Enttäuschung, muss ich aus meiner Perspektive wirklich mal so sagen. Aber das Format dauert ja dann doch auch lang. Und mit den richtigen Tipps und Kniffen hatte man wirklich die Chance, dann gut reinzukommen. Meine Perspektive.
Wer hat denn aus deutscher Sicht moderiert?
Das war zum einen Andreas Niedrig. Und dann der Kommentator von Eurosport war, heißt der Knoblauch oder nicht. Irgendwie sowas.
Ehrlich gesagt.
Der war auch schon immer mal, wir hören den so, wenn man normalen Triathlon jetzt in dem Sinne, wie wir ihn alle so schauen, hat, kennt man den jetzt nicht so in dem Maße, ne? Und ja.
Ja. Also für die Zuhörer, die das jetzt nicht gesehen haben, befolgt haben, der englische Kommentar, der war halt gespickt mit wirklichen Insidern, also Greg Bennett, ehemaliger Weltklasseathlet, der auch einen Podcast hat, dann Phil Liggett, der ja quasi aus dem Radsport kommt, aber auch schon Triathlon in den 80ern moderiert hat, und dann noch als Co-Moderatorin waren
ITU-Weltmeisterin von 2018, genau.
Richtig, also da war richtiges Know-how dahinter, und das hast du halt gemerkt bei der Kommentation.
Stopp, wir haben noch vergessen, Belinda Granger, auch wie viel mal x-fache Ironman-Siegerin, also Langdistanzlerin ex, und Barry Chapley von der ITU.
Ja.
Also wirklich bekannte Stimmen aus allen Altersschichten, Männer wie Frauen und mit verschiedenen Backgrounds auch so. Also ich fand dieses Kommentatoren, und es war kein Duo, kein Trio, es war ein richtiges großes Team, und die haben sich auch abgewechselt, was natürlich auch bei so einem langen Format durchaus, finde ich, sinnvoll ist. Weil für zwei Kommentatoren wird auch ein Ironman lang. Also da muss man eigentlich jetzt auch immer mal wieder sagen, Chapeau an Ralf Scholz und Dirk Froberg, über so lange Zeit da halt auch immer was zu sagen, ist natürlich auch nicht einfach. Und wenn man das halt auf 5, 6 Personen irgendwo aufteilt, macht es doch auch für den Zuschauer besser. Und ich finde halt, wenn man Frauen, Männer aus, wie ich gesagt habe, aus allen möglichen, also eine vielseitige Kommentatorenschaft macht es schon echt zu einem klasse Format dann.
Absolut. Also es wurden ja alle Bereiche abgedeckt, ne? Also sowohl vom Altersspektrum, aber auch vom, wie gesagt, Barry Shapley und Vicky Holland waren natürlich super fit, was dann die Kurzdistanzathleten anging. Also für die war es dann jetzt keine Überraschung, dass zum Beispiel eine Teller Nipp auf dem Rad dann auch, also es war natürlich trotzdem eine Überraschung, aber dass sie da wirklich ein Serious Contender ist, das ist, war denen klar. Und dann konnten die auch viel drüber sagen, konnten sagen, wie Taylor Nipp schon in Edmonton im Final schon so eine krasse Leistung gezeigt hatte. So. Also die konnten sich so gut ergänzen.
Und das hat man halt dann auch deutlich gemerkt. Und wenn Kommentatoren die Sportler wirklich auch kennen und auch zum Beispiel Greg Bennett, wen er alles in seinem Podcast hat. Also der ist ja wirklich up to date. So, also jeder von diesen Kommentatoren ist absolut voll drin in dieser Materie, und der muss halt nicht sagen, zum Beispiel nennen wir den Andrew S. Ja? Oder Taylor Kipp oder sowas. Also da müssen die nicht überlegen, die müssen auch dann nicht irgendwie, wer war jetzt nochmal Match 3 und wer ist das da nochmal von Team Europe? Die sehen die und kennen die sofort. Und das hat natürlich viele Deutsche, die den Stream verfolgt haben auf Deutsch, die vielleicht auch diesen Probemonat abgeschlossen haben und dann gar nicht die Möglichkeit hatten, auf den Originalton zu schalten, das verärgert einen ja quasi. Also
das ist insoweit problematisch, wenn du jetzt jemanden hast, der da nicht so drin ist als Zuschauer und aber es gerne sehen möchte, und dann kriegst du so eine Kommentation vorgelegt und kriegst eigentlich gar keine Insider-Information, dann schaltest du dann auch wieder raus, weil dann ist es irgendwie dann Wettkampf machen von irgendwelchen Profiathleten, und das war's. Aber mit den Insider-Informationen aus dem englischen Kommentar ist es natürlich deutlich interessanter und spannender. Fairerweise muss man natürlich auch sagen, dass natürlich die englischen Kommentatoren ja über den Collins Cup ja auch irgendwie organisiert wurden, und ich meine, alles, was dann über Eurosport Deutschland ist halt irgendwie extern, und dann versucht man krampfhaft wahrscheinlich irgendjemanden zu finden.
Boah, aber das muss man der PTO echt vorwerfen. Dann darf sie verdammt nochmal nicht einfach Eurosport diesen Stream geben, was ja auch im Hintergrund, also gar nicht so blöd in Anführungszeichen ist. Also Eurosport als großen Sender da zu involvieren und das natürlich auch irgendwo Leuten zugänglicher machen zu wollen, die die vielleicht auch den Eurosport-Player schon haben und jetzt da mal hängen bleiben. Aber ich finde, also sowas darf, und gerade wenn immer gesagt wird, Triathlon in Deutschland, und wir haben ja in Deutschland wirklich sehr viele Fans, dann können da nicht, und nichts gegen Andreas Niedrig, absolut nicht, ne? Der Mann hat auch Ahnung, der hat auch schon viel erlebt und gemacht und getan, aber der ist trotzdem ja dann auch, das tut einem ja leid, der ist ja auch überfordert irgendwo damit.
Ja, nicht in der Materie drin.
Wenn du so
ein... Aber man muss dann auch die Kompetenzen, die kann ja die PTO da ja auch da nicht irgendwie einsehen, ne? Wenn die dann irgendwelche Rechte verkaufen und dann ist es immer dem einzelnen
Departement. Aber warum Departement. Nicht? Da muss man sich im Vorfeld drum kümmern, muss sagen, okay, Eurosport, ihr werdet geil, aber was könnt ihr denn machen? Habt ihr denn qualifizierte Kommentatoren, die das übernehmen könnten? Also
genau, aber Gegenbeispiel, ich hab dann mal in den italienischen Stream reingeschaltet, ich glaube, es war italienisch.
Du bist da ja wirklich gar nicht kommentiert. International, okay, ja.
Ja, da wurde irgendwie also ich habe da mindestens 5 Minuten reingeschaltet, ich habe die Tonspur nicht gefunden.
Aber sind die das gewohnt? Sind Italiener gewohnt, einen italienischen Kommentar zu hören? Ich glaube nicht. Ich glaube, die Italiener müssen so oder so Englisch hören. So international.
Auf jeden Fall unglücklich so ein bisschen, das stimmt. Da hätte man vielleicht dann kombinatorentechnisch da aus deutscher Sicht oder deutschsprachiger Sicht definitiv da mit anderen.
Und da hätten auch ein paar Leute, würde ich jetzt schon sagen, wenn man sich im Vorfeld da bemüht hätte, da wären gute Kommentatoren auch bei rumgekommen. Und man hätte, wie auch die das jetzt vor Ort gemacht haben, ein großes Kommentatorenteam. Und man kann in der heutigen Zeit man hat schon Möglichkeiten.
Man hat die Möglichkeiten, aber ich glaube, das übersteigt so ein bisschen auch die Kompetenz von der PTO und vom Organisatorteam des Collins Cup. Also es ist, glaube ich, einfach eine ganz klare Geschichte, auch eine klare Sache, wo die PTO hin möchte, und zwar Fernsehrechte verkaufen. Und dann verkaufst du halt diesen Stream. So, und dann ist es letztendlich eine Sache des jeweiligen Fernsehsenders, was er daraus macht. Und er kann was Gutes machen, er kann was Schlechtes draus machen.
Aber es ist doch nicht im Sinne der PTO, weil so macht Eurosport, hat absolut geloost mit so einem Stream. Also wer guckt sich aus deutscher Sicht, wir brauchen keinen deutschen Stream mehr oder wir brauchen keine deutsche Übersetzung mehr. Ich würde gerne mal wissen, wer im Laufe des Rennens, wer es gecheckt hat und wer die Möglichkeit hatte, wer umgeschaltet hat.
Ja.
Und wenn du es dann über irgendwie Join oder da gab es ja noch andere Möglichkeiten, Amazon Prime oder sowas, da konntest du teilweise nicht auf Englisch schalten. Ey, da wirst du ja, also ich hätte gesagt, ich muss das abschalten. Ich kann das mir nicht anhören.
Also ich frage mich auch so ein bisschen, was da so ein bisschen die Motivation der PTO dahinter war. Also klar ist der, muss man ganz klar sagen, für den Veranstalter attraktiv zu sagen. Und das finde ich interessant. Also anscheinend interessanter als zu sagen, hey, wie zum Beispiel die IT oder wie es World Triathlon macht. Die haben ja ihren eigenen Stream und ich bezahle meine $20 im Jahr, muss man sich das mal vorstellen, ne? $20 im Jahr, dafür, dass ich eigentlich das ganze Jahr lang WTS schauen kann und halt, ich bekomme halt genau den Triathlon-Content, den ich haben möchte und bezahle ganz klar einfach nur dieses Abo. So, und PTO hat sich ja so ein bisschen anscheinend das dagegen entschieden. Für die ist es anscheinend, und es wird wahrscheinlich auch das attraktivere Modell sein, Fernsehrechte an Sender zu verkaufen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber, dass die dann wahrscheinlich vor die Realität gestellt wurden, dass wer war denn der Fernsehsender? Das war ja nicht nur Eurosport, das war ja, wie hieß der Channel, der Europa gekauft hat, die Europarechte?
Discovery Channel oder was war?
War das so?
Weiß ich nicht.
Große Lücke gerade. Auf jeden Fall bin ich mir ganz sicher, aber muss ja so gelaufen sein, dass die Rechte denn dort waren und dass die PTO dann auf einmal vor der Situation war, zu sagen, oder das Ding auch dann wahrscheinlich gesagt wurde, naja, okay, das heißt aber, ihr könnt natürlich in Europa nicht euren eigenen Stream, den man ja schauen konnte, ausstrahlen, weil warum kaufen wir das denn, wenn man das denn ganz normal woanders auch schauen kann, so. Und was denn halt blöd gelaufen ist, also auf der einen Seite ist klar, dass die Kommunikation da nicht ganz klar war.
Nicht ganz klar? Ja,
absolut. Weil stell dir mal vor, das hättest du halt ein paar Wochen vorher gewusst, dass es zwar auf der Website der PTO oder halt in deren App einen Stream gibt, den wir aber nicht schauen können. Wir haben die Möglichkeit, und das ist halt das Ding. Es ist halt immer das eine, ich glaube, viele hätten für den Stream bezahlt. Ich glaube, es gibt viele Leute, die einsehen, ey, wenn ich halt einen geilen Content haben möchte und ja, eine hochwertige Übertragung, denn klar, ey, muss ich ein paar Euro rüberwachsen lassen, gar kein Thema.
Was ist heutzutage umsonst?
Genau. Aber es ist eine ganz andere Sache, direkt ein Abo bei irgendeinem Sender abzuschließen, den man vielleicht jetzt sonst nicht so konsumiert. Und dann muss man sich wieder darum kümmern, ey, dann muss den wieder, dann bist du in der Abo-Falle drinne, dann muss ich auf jeden Fall darum kümmern, den wieder zu löschen und so.
Ja, und dann kommt ja das Allergrößte. Und dann, wir waren ja genau in der ersten Situation, weil wir ja auf Deutsch geschaut haben, obwohl wir ja keinen Probemonat abgeschlossen haben und zum Glück dann umschalten konnten, dank dir, Horst, dank der Info. Aber sofort war Werbung. Und dann kriegst du, ey, da krieg ich absolut die Oberkrise. Wenn ich für etwas bezahle und dann kommt Werbung und die Eurosport-Werbung, ich habe deswegen zum Beispiel den GCN Race Pass, ne? Also Tour de France oder irgendwie sowas, Vuelta oder.
Sind werbefrei.
Das kann ich alles nicht gucken auf Eurosport, weil da nur Werbung kommt. Alle 10 Minuten und Werbung für Eurosport. Ey, ja, das geht dann irgendwie nicht. Und gerade wenn man es aus Kurzdistanzler-Sicht so sieht und mit dem ITU-Stream und dann zahlt man $20, ist für die Saison durch, hat super Kommentatoren und da braucht man kein Deutsch, ne? Also das passt, aber da hat man ganz verlässlich ein gutes Format und das war echt nicht gegeben und die Kommunikation im Vorfeld schlecht, so.
Absolut, aber wer weiß, vielleicht lernt man daraus und je nachdem, wie da die Verträge sind, ob das jetzt nur einmalig ist oder jetzt für eine Serie, wird dann vielleicht dann verbessert.
Je nachdem. Ja, also das quasi zu diesem Kommentatoren.
Ja, da war wirklich die Hauptsache, dass das wirklich am Abend vorher, dass es einfach und wahrscheinlich dann einfach mit Absicht schlecht kommuniziert wurde, weil viele hätten gesagt, so wenn sie mehr Bedenkzeit hatten, oh nee, das Abo ziehe ich mir jetzt nicht, dann schaue ich mir halt im Nachhinein, die Highlights ziehe ich mir rein und so. Da werden schon viele, und so ging es ja dann auch, wenn du dich halt drauf freust und dann denkst du, ja, jetzt will ich einschalten, dann merkst du so, ja, ach fuck, geht ja gar nicht. Dann denkt man so, ja okay, scheiß drauf, ich habe mir jetzt so drauf gefreut, ich habe es jetzt geplant, jetzt ziehe ich mal kurz das Abo und genau, dann schaltest du ein, dann merkst du so, wie, Werbung? Ich ziehe mir jetzt ein Abo und dann schaue ich mir jetzt hier Werbung an. Und dann, Horst, muss man sagen, da waren wir nicht so pfiffig, hast du gesagt so, ey, schalt doch mal den englischen Stream um, das kannst du machen. Und dann hatten wir immer noch die Situation, dass wir sagen mussten, okay, Ticker, was für ein Ticker so. Und dann, dass wir dann noch im Nachhinein dann auf die Website gegangen sind. Wenn man das dann alles hatte, wenn du dann den englischen Stream hattest und nebenbei die Website offen, wo der Ticker, der hat natürlich auch seine technischen Mängel gehabt, also die Zeiten waren...
Gelinde gesagt, technische Mängel. Der hat mich auch nur aufgeregt.
Aber das wäre so eine Kategorie, wo ich sagen würde, okay, das ist halt Erstaustragung, da muss man halt technisch erstmal proben, klappt das und so weiter, was kann man da verbessern? Das sind alles so Sachen, wo ich sagen würde, Auge zu drücken, ne? Mhm. Aber das war schon eine extrem große Missinformation, wo ich sagen würde, ey, schade, damit hat man auch viele so ein bisschen, das war blöd, da hat man ein paar Leute so ein bisschen verprellt, ganz klar.
Ja, das und da wird sich ja hoffentlich dann in der Zukunft, da muss man wirklich sagen, okay, das war das erste Mal, da hat viel auch nicht funktioniert, auch was den Ticker und so weiter anging und das, finde ich, darf nicht sein, wenn du so mit solchen Ankündigungen da rausgehst. Also irgendwo, das funktioniert nicht, weil die PTO hat den Mund ziemlich voll genommen und hat Ansagen gemacht, du hast ja wirklich ein reinstes Spektakel von Zahlen, bestimmten Infos aus, mit Knopf im Ohr und sowas erwartet und es war nichts. Und scheinbar der Aufbau auch dort vor Ort war ja Wahnsinn, was da anscheinend an Kameras und Filmrobotern, Drohnen, pipapo waren. Was hatten wir denn da draus? Wir hatten dann einmal immer, wenn sie aus der vom Schwimmen kamen zur Wechselzone, diese krasse Slow-Mo, die hat alles versaut, meiner Meinung nach. Hey, aber ich wollte dann mal einen Wechsel sehen. Man hat keinen einzigen Wechsel irgendwie so gesehen, sondern immer nur irgendwie eine blöde Slow-Mo, wo da halt einer... Es ist vielleicht einmal ganz nett, aber jedes Mal diese monsterlange Slow-Mo, vorher schon ewig nur das Schwimmen. Was haben wir von den Frauen teilweise gesehen? Nichts. Vom Radfahrbilder haben wir dann auch so gedacht, okay, das war von der Regie, ey, zum Teil grottig.
Ja, das war, die Bildkonstellation war dann manchmal ein bisschen unglücklich. Also man hat dann irgendwie gemerkt, dann im Laufe des Rennens wurde es dann besser, wenn dann verschiedene Schwimmer, Radfahrer, Läufer auf der Strecke sind, aber vor allem im ersten Drittel, als da noch gar keine Läufer auf unterwegs waren, dann war es dann irgendwie komisch anzuschauen, das stimmt allerdings.
Ja, also ich finde, man hat jeden, interessant sind doch dann auch Wechsel. Wenn man vom Schwimmen rauskommt zum Radfahren weg, bei den Männern hat man das teilweise mal gesehen, bei den Frauen war nichts. Also ich war wirklich enttäuscht. Und dann zum Teil, dann hast du halt dazu geguckt, okay, ja, die müssten jetzt irgendwie aus dem Wasser rauskommen, die müssten jetzt beim Wechsel sein oder dies und das. Dann hat aber der Ticker auch gar nicht wieder gestimmt, dann waren da abstruse Zahlen.
Das wundert mich, ne, dass dann diese Zeiten nicht stimmen, die Splits, also teilweise echt horrend. Also, dass man mal einen Ausfall hat, ist schon klar, aber anscheinend, ich weiß nicht, wie das manchmal vor Ort arbeiten, die ja mit so LTE-Karten und sowas, wenn so Tracking-Sachen, was so Tracking-Sachen angeht, vielleicht gab es da funktechnisch da Löcher.
Aber das ist ja die Frage, ne, was, ob das Wetter da reingespielt hat irgendwo, was so schlecht war, ob das mit reingespielt hat, ob die haben ja quasi Funkwellen und Signale ohne Ende gehabt, ne? Also hat ja quasi jeder Athlet hat ja im Prinzip ja da seinen,
alle gestört haben.
Seinen so GPS-Tracker gehabt. Also keine Ahnung, es muss alles geschaltet werden. Du meinst
die Handys am Sattelrohr?
Ja, genau. ja, das sind alles so Sachen, wo ich sage, okay, da muss man halt draus lernen, ne? Das ist also die Erstaustragung und da muss auch eine Regie lernen, weil das hat man auch gesehen, du brauchst eine Regie, die da schon ein bisschen Kompetenz hat und die auch so ein Rennen lesen kann. Denn wir hatten... Du hast diese Kamera, diese Slow-Mo-Kamera, wahrscheinlich super teuer, dieser mitfahrende Arm, der super hoch
auf ist. Ein Geld wahrscheinlich.
Aber wo man sagen muss, so, brauchen wir nicht. So, ne? Also, mein Gott, so, lieber ein bisschen mehr Renn-Action. Ich brauche jetzt eigentlich nicht so viele Slow-Mos, aber Veranstalter stehen irgendwie mal so voll so auf Slow-Motion-Bilder. Mhm. Und man hat das Gefühl gehabt, Alter, die Hälfte des Rennens habe ich eigentlich fast nur schwimmen gesehen.
Ja.
Da irgendwie, ich glaube, es gab wahrscheinlich auch so ein Regieplan und der beinhaltet zum Beispiel, dass einfach immer, wenn ein neues Rennen aufgestellt wurde, dann wurde das gezeigt. Also jedes Mal die Aufstellung und die Vorstellung der Athleten war wahrscheinlich so ein fixer Punkt in der Regie, darauf schalten wir mit der Kamera. Dadurch hast du aber, da das ja alle 10 Minuten läuft, so oft gesehen, wie sich die Athleten da aufstellen und dann schwimmen, dann haben sie immer 5 Minuten auf das Schwimmen gehalten, dass du so viel Schwimmen gesehen hast. Also du hast wirklich so viel Schwimmbilder gehabt und kaum Radbilder. Also gerade so die erste Hälfte des Rennens, würde ich sagen, war das krass. Du hast viele Athleten, eine Anna Haug hast du ja eigentlich nie gesehen im Rennen. Also kein Laufbild, kein Radbild. Dafür aber ewig, wie sich
Holly Lawrence,
Holly Lawrence und Elias Salthaus auch beim Schwimmen da gebettelt haben. Und irgendwie dachte ich mir so, Mensch, jetzt ein paar Radbilder wären ja auch mal ganz cool.
Wobei, das war ja fast noch interessant, dann mal Holly Lawrence und Elias Salthaus so zu sehen. Ne? Da war ja mal ein interessantes Schwimmbild. Manchmal hat man sie einfach nur, wie halt Schwimmen so ist, das ist jetzt nicht das Interessanteste, beziehungsweise Spanze. Bestimmte Abstände konnte man überhaupt nicht einschätzen, wo man dann gedacht hat, ja, wo ist denn jetzt Sebi? Oder wie ist denn Anne geschwommen? Wie viel Rückstand hat sie denn ungefähr? Hätte man vielleicht ja auch irgendwo kameratechnisch irgendwie mal einblenden können oder versuchen können. Das hat man nicht gesehen.
Ja, wir wissen es schlussendlich nicht. Vielleicht hat man ja Ambitionen gehabt und man konnte es nur nicht umsetzen. Das weiß man alles nicht.
Es ist ja auch schwierig. Du hast halt 12 Rennen, die da ablaufen und das ist halt schon eine Menge, ne? Also die zu covern und da zu erzählen, was da abläuft, ja.
Ja, ich glaube auch, dass sie halt auch so die Kameraführung gestaltet haben, dass man in dieser Post-Race-Produktion, da gibt es ja eine Nachbetrachtung da, das auch gut irgendwie verkaufen kann. Deswegen auch diese Slow-Motion-Sachen und dann irgendwelche Standardeinstellungen, dass man das in der Nachverarbeitung, keine Ahnung, ob es dann irgendwelche Zusammenfassungen gibt oder ähnliches, oder dann irgendwelche Shows dann im Nachgang, wie bei Hawaii. Das ist so meine Vermutung dahingehend, aber im Endeffekt müsste man mal einen Insider da fragen oder einen Verantwortlichen, der das erklärt. Also oftmals stellt man sich das ein bisschen einfacher vor, wie man...
Ach ja, absolut, ja.
Also, ja. Aber klar, also was ich cool gefunden hätte, wäre, das ist eigentlich ganz einfach, aber das ist so mein Hirngespinst, wenn du halt, wenn einer dann in der Wechselzone rumflitzt mit einem, wie heißt das, mit so einem Gimbal, also mit so einer Hand... Kamera, die dann sich so ein bisschen austariert und dann halt einfach mal so Live-Bilder direkt an einem Wechsel, also ähnlich wie bei Super League, dass du den Leuten da direkt dann auf die Finger schaust und das ist ja eigentlich relativ einfach einzuspeisen mit.
Wer macht das? Pushing Limits. Wer rennt denn in der Wechselzone sonst immer irgendwo rum, wo er kann? Denn mit Niklas Bock, ne? Oder Nick Stackenborg, die machen das und das sieht dann vielleicht so ein bisschen, sage ich jetzt mal, blöder aus natürlich, als wenn du so einen riesen Roboter hast, der da irgendwelche krassen Slow-Mo-Aufnahmen macht, aber geilere Bilder kommen raus, tut mir leid, ne? Ja. Ah, wobei, mir tut's jetzt leid, dass ich quasi jetzt auch mich vermehrt jetzt so, aber wir reden gerade über die Regie und über wie sie das umgesetzt haben, dass ich mich da so negativ äußere, denn das Rennen an sich oder die Rennen an sich waren mega geil. Also da braucht man ja jetzt auch nichts anderes, finde ich, aus meiner Perspektive zu sagen. Also es hatte, dadurch, dass es halt auch, man hat gleich den Überblick teilweise verloren, aber auch wieder dank der blöden Regie, die hätte das besser aufarbeiten können. Aber mit richtigen Ticker-Ergebnissen, die hoffentlich in Zukunft dann nochmal kommen, war ja wirklich 1000-mal mehr Spannung als in jeder anderen Langdistanz. So, Absolut. Und das hat es halt meiner Meinung nach schon zu einem absolut sehenswerten Format gemacht und die Spannung war von Anfang bis Ende letztendlich da.
Muss man sagen.
Die Startdichte war auf alle Fälle sehr hoch und dieser Mix aus Kurz-, Mittel-, Langdistanzlern, die dann irgendwo trotzdem konkurrenzfähig zueinander sind in der Regel, das gibt es ja eigentlich auch fast nirgends.
Ja. Ist eigentlich auch für dieses Format die perfekte Distanz, weil da halt auch wirklich so viel mitmachen können und hat auch viele Stories geboten. Also einfach mal, um allein die ersten beiden Matches, wie es ja da heißt, zu betrachten. Mhm. Ich denke mal so, bei den Frauen, die Athletin war ja eigentlich so Taylor Nipp, ist ja auch die Athletin, mit die mit der Traumpunktzahl von 6 Punkten, so das Maximum, was du ja erreichen kannst.
Und mit einer Traumzeit, mit einer Overall-Zeit.
Genau, die schnellste Zeit insgesamt. War glaube ich, auch so die erste große Überraschung und war so auch so der erste Dämpfer für Team Europa. Man gesehen hat so, oh, läuft doch wahrscheinlich nicht alles so wie geplant. Und klar, also, dass Taylor Nipp stark ist, ich meine, haben wir ja nun auch in der WTS gesehen, dass sie unglaublich, also während der Saison auch immer stärker wurde, also gerade auf dem Rad, ne? Mhm. Im Mai in Yokohama ist sie zwar noch ausgerissen und hat Yokohama gewonnen mit einer super starken Radperformance. Da hat man aber immer in den Kurven gesehen so, oh la la, da technisch hapert's da aber noch, ne? Denn war es in Montreal und Edmonton
wie
physisch noch stärker und technisch inzwischen auch top, wo ich dachte, also, was ist denn da passiert? Also meine Fresse. Und dann war ja also, Rotzfrech, mit einem Rennrad, riesige, normale, wie so Trainingswasserflaschen, ne? Alle haben hier so krasse Aero-Wasserflaschen. Naja, und nicht mal die Satteltasche hinten am Sattel hat sie abgemacht. Also
die Gels vorne aufs Oberrohr geklebt.
So richtig oldschool.
Und gibt so ein Bild, da sieht man das Rad von Taylor Nipp neben dem von Daniela Rief. Und man denkt so, Daniela Rief fährt ein Raumschiff. Ja, also absolut das Neueste vom Allerneuesten. Und es sieht aus wie ein Raumschiff. Und daneben steht halt irgendwie, und ich will jetzt kein S-Works hier irgendwie als Krücke bezeichnen. Aber wenn du diese beiden Räder, die ja auch für ganz unterschiedliche Wettkampfformate gebaut wurden, aber wenn du diese so nebeneinander siehst, dann denkst du so, oh krass, also das Battle scheint klar. Ja. Ja. Und dann passiert das, womit keiner jetzt in dem Maße zumindest gerechnet hat. Gut, dahin auch geschuldet, gute Besserung an Daniela Rief. Ihr scheint es ja immer noch nicht besser zu gehen. Die ja scheinbar, ja, vielleicht andere Athletinnen hätten gesagt, sorry, kurzfristig, ich kann nicht. Mhm. Aber das ist halt Teamrennen, Teamcharakter und das zeigt auch halt einfach mal, wie viel Verlass auch auf eine Daniela Rief ist und die gibt sich da halt auch. Ja, es ist nicht schön für keinen Sportler, dann da wirklich auch morgens zu sagen, okay, komm, ich mach das jetzt halt durch. Dramatisch.
Und man muss halt sagen, es hat sich gelohnt. Denn, einfach nur mal so ein Vergleich, ich versuche das mal möglichst übersichtlich zusammenzufassen. Klar, ist Daniela Rief Zweite geworden, hat das Rennen soweit verloren. Aber wenn wir jetzt mal Match 2 schauen und die beiden Matches vergleichen, da hat ja eine Lucy Charles Barkley doch relativ souverän gewonnen vor einer Katie Seferis und einer Paula Findlay. Lucy Charles Barkley hatte 5 Punkte. Also könnte man sagen, okay, das war jetzt ein Punkt weniger, als Taylor Nipp für die USA geholt hat. Aber dadurch, dass Daniela Rief so gut gekämpft hat und vor Theresa Adams halt nochmal so einen Zeitabstand gebracht hat, hat Daniela Rief 3,5 Punkte geholt, während Katie Seferis nur 2 Punkte für die USA geholt hat. Das heißt, letztendlich hatte nach 2 Matches Team Europa mehr Punkte als Team USA. Vor allem halt, weil Daniela Rief noch so hart gekämpft hat und halt anstatt 2 Punkte 3,5 Punkte geholt hat. Das war letztendlich dann der Vorsprung für Europa. Das zeigt auch so ein bisschen so diese taktische Tiefe, die in diesem Rennen abgeht und dass du auch wirklich, egal auch wo du liegst, es geht halt auch wirklich darum, auch wenn du Dritter bist, geht es nicht nur darum, okay, jetzt bin ich Dritter und so. Nein, du musst versuchen, den Rückstand so kurz wie möglich zu halten und vorne musst versuchen aufzuholen. Also da ist halt wirklich so viel und allein diese beiden Matches zeigen es einfach, ne, worum es da geht. Und auch wenn du vielleicht die Superathletin mit der Traumpunktzahl von 6 Punkten hast, heißt es nicht, dass du dein Rennen verloren hast. Auch du kannst halt durch deinen Vorsprung zu Dritten nochmal was reißen und so. Und das hat Daniela Rief gemacht.
Ja. Ja, absolut. Wobei ich mich immer frage, was die Teammanager an Aufstellungen und so an Einfluss hatten und wie die Rolle generell von den sag ich mal, Legenden des Sports da in dem Format überhaupt war. Aber die hatten für mich immer so, also während dem Rennen so ein bisschen Statistencharakter.
Da war nicht viel.
Aber ich glaube, im Vorfeld wurde da schon relativ viel gemacht und ich war da ziemlich skeptisch, aber wenn man so die Aussagen hört von Kienle, aber auch Frodeno, die waren alle relativ zufrieden so mit den Team-Captains, ne? Also auch so mit der Herangehensweise während dem Rennen.
Ja.
Aber es ist bei uns jetzt da nicht so ersichtlich. Deswegen, weil man hat immer so, die stehen da so rum bei den Amerikanern mit Mark Allen und Karen Smyers, die sind schon in die Jahre gekommen und das hat man denen auch echt angesehen. Das waren wie so Rentner auf einem Ausflug, ganz gehässig mal gesagt, aber ich meine, die haben ultra viel Erfahrung irgendwo, was so den Sport generell angeht, aber ja, man hat da nicht so mitbekommen, was die da so machen, ne? Ich hätte mir so ein bisschen gewünscht, wenn man da so ein bisschen die Interaktion gesehen hätte. Also der Norman scheint ja da irgendwie da immer an neuralgischen Punkten gestanden zu haben und da Informationen weitergegeben zu haben und was scheinbar geholfen hat, weil es ja auch echt nass und schmierig war auf der Radstrecke.
Ja.
Genau, das muss richtig gut gelaufen sein, aber sonst hast du ja relativ wenig gesehen. Simon Whitfield, das als ehemaliger Olympiasieger, keine Ahnung, der wurde mal interviewt, immer mit dem Getränk in der Hand, das war irgendwie so ein bisschen witzig. Dann dachte ich, okay, ja, der managt dann hier das Team International, okay.
Aber ich glaube, im Vorfeld war da halt auch viel. Ich meine, was willst du während
des Rennens? Mit der Selektion und so.
Mhm. Ja, was willst du während des Rennens da groß machen? Und das sind alle Champions, den musst du nicht mehr erklären, bis auf halt so Sachen. Und ich denke, da war auch Norman Stadler sehr wichtig, gerade zu sagen, ey, Alter, hier ist richtig glatt, ne? Brems ab. Und das hat auch Sebi im Interview ja gesagt, so von wegen, boah, hier geht gerade gar nichts, pass voll auf. Aber ich denke, im Vorfeld haben die dann doch eine entscheidendere Rolle gespielt, gerade auch, welche Matches kommen gegeneinander. Und da kommt auch wieder sowas durch, so die PTO-Rangliste. Wenn man jetzt mal zum Beispiel, weil Gregor, du hast es eben gesagt, du hast Match 1 und Match 2 verglichen. Mhm. Was haben wir denn in Match 1 an Frauen gehabt? Taylor Nipp gegen Daniela Rief gegen Theresa Adam. Wie kommt das quasi jetzt auch erstmal so zustande? Wir haben in der PTO-Weltrangliste, die, keine Ahnung, wie diese ganzen Punkte, also aus X-Challenge, Ironman, sonst was rennen, Theresa Adam, die ja da wirklich überhaupt keine Rolle gespielt hat und auch so für uns Europäer jetzt auch nicht so der große Name ist, die ist in der Welt auf 2, ne?
Mhm.
Also die hat sau viele Punkte gesammelt und das ist ja dann auch wichtig im Vorfeld für die Team-Captains zu bestimmen, okay, Theresa Adam mag vielleicht viele Punkte gesammelt haben und bei vielen Rennen gestartet sein, was auch immer, whatever, aber wir können sie hier, wir können mit Daniela Rief und Taylor Nipp, können wir sie in Anführungszeichen, gut, man weiß nie, was passiert, aber locker schlagen. Und sie war ja eine, die hatte ja 23 Minuten Rückstand auf Taylor Nipp. Und auch noch auf Daniela Rief, die einen rabenschwarzen Tag hat sie noch sau viel verloren.
Ja. Klar, es war vielleicht nicht so vorauszusehen, aber
na, ganz doch, klar, vielleicht für so ein paar Team-Captains, für die war klar.
Aber es ist ein super interessanter Pick, ne? Also das fand ich auch extremst interessant, dass die Team-Captains USA wirklich auf Taylor Nipp und Katie Seferis zurückgegriffen haben. Also zwei Athletinnen, die ja eigentlich wirklich sonst auf der Kurzdistanz starten. Die muss man
erst mal aufstellen.
Wo man jetzt auch relativ wenig Vergleich hat und man sagt, okay, wir verstärken das Frauenteam halt jetzt wirklich in diesem Aspekt. So. Mhm. Und muss man sagen, ganz klar, im Fall von, auch wenn Kate jetzt auch nicht schlecht war, ne, aber ein Part von Taylor Nipp, ganz klar gerechtfertigt.
Ja, oder auch für Team Europe, Katrina Matthews. Katrina Matthews ist noch nicht lang in dem Sport auf dem Niveau, die so einzuschätzen. Und die hat ihr Match auch echt entspannt mit fast einer vollen Punktzahl, auch von 5,5 Punkten, gewonnen gegen Jocelyn McCauley und Carrie Lester.
War die ein Pick von Europa?
Ja.
Also Sebi und sie?
Ja. Und die musst du setzen und die musst du kennen. Und da musst du sehen, boah, ey, die Frau hat eine Laufstärke, nach der sie nicht aussieht. Ne?
War nicht Daniel Beckegaard?
Ah, oder?
Daniel Beckegaard war Pick, oder?
Nee, aber es gab ja zwei Männer-Picks, zwei Frauen-Picks, oder nicht? Oder, das ist halt nochmal so eine Sache, das ist zu...
Nee, doch, du hast recht, ja, es gab zwei Männer, zwei Frauen-Picks, ja, du hast recht, ja.
Ja. Ja, genau.
Ja, also Kat Matthews ist in Weltrangliste auf 9. Und vor ihr sind aus Europa, Anne Haug, Lucy Charles, ja, Holly Lawrence, ja. Emma Pallant-Brown, die ist nicht, die wäre nicht dabei gewesen. Aber man kennt sie, oder wenn man sich halt damit auskennt, und das tun Natascha Bartmann und Norman Stadler wohl schon sehr gut, dann war das absolut der richtige Pick. Und Sebi auch, der ja, es tut einem auch irgendwie im Herzen weh halt zu hören, ne, dass er sagt, so seine Tage sind im Triathlon-Sport gezählt und er gehört halt zu den Älteren. Aber ihn halt auch in so einem Team Europe und als Team-Event dabei zu haben, war schon auch ein toller Pick, auch für alle Triathlon-Fans. Und letztendlich, so ein bisschen kommt es ja auch auf uns an, die jetzt als Endverbraucher vom Fernsehgerät sitzen sollen. Mhm. Also da wollen alle einen Sebi sehen. Zu Recht.
Ja, du brauchst auch irgendwie bekannte Namen, ja, auch wenn sie vielleicht jetzt da nicht jetzt das Ding jetzt wie so ein Frodeno in dem Heat abrocken, ne, ist auch klar, aber dass der Name zieht und punktuell werden ja trotzdem krasse Leistungen gezeigt, ne, so oder so.
Ja, und nochmal um auf, muss ich jetzt nochmal so betonen, dass wir jetzt auch mal ein bisschen so in den Renncharakter auch nochmal so reinkommen. Ja. Es gab echt viele Stürze und bei Nässe stürzt man auch ziemlich schnell und es ist uns sicher auch allen schon häufiger passiert. Ich fand es interessant zu sehen, wie unterschiedlich einige Profis damit umgehen. Da muss ich als Beispiel auf alle Fälle Holly Lawrence nennen, die in die Einfahrt, also ich war 2-3 Kilometer vor Ziel, ist sie im Kreisverkehr gestürzt. So ein Klassiker, ne? Passiert uns allen mal. Sieht immer auch, finde ich, schlimmer aus, als es vielleicht letztendlich ist. Hast halt wieder so typische seitliche Sturzverletzungen. Oh, ey, ich bin da auch halb kollabiert, weil ich gedacht habe, Alter, jetzt steig auf dein Rad und fahr irgendwie und wenn du mit einem Bein irgendwie anschiebst, fahr das Ding irgendwie noch zu Ende. Und dann standen sie da und die Schaltung. Und klar, dass so eine Scheibe dann mal leicht, also oder sehr, sehr extrem schleift oder sowas. Oh, aber was da eine Zeit ins Land gegangen ist, wo man so gedacht hat, Alter, es war hier so ein Sturz im fucking Kreisel, steh auf und mach weiter. Dann siehst du Lionel Sanders, dem das Gleiche dann auch, obwohl er auch schon sehr langsam gefahren ist, passiert. Jetzt nicht im Kreisel, aber gleich am Anfang halt der Radstrecke. Vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man am Anfang stürzt. Dann weiß man um die Gefahren eher Bescheid. Da gab es überhaupt keinen Pardon. Ne? Also der Typ steht auf, dann hat er seine Flasche verloren, die wollte er dann aber irgendwie gar nicht oder hat es gar nicht so gecheckt, hat er auch nicht unbedingt seine optimale Nutrition dabei und fährt weiter, als wäre nichts gewesen. Dann haben wir auch als absolut auch krasses Beispiel Cal Smith, der ist auch direkt am Anfang gestürzt. Ich glaube auch 2 Kilometer auf dem Radkurs. Und der war ja im Battle mit Gustav Iden und Colin Chartier, der dann für Rudi van Berg ja eingesprungen ist, der ja krankheitsbedingt absagen musste. Und dem bricht halt ein Extension halt komplett weg. Der sitzt auf dem Rad. Es gab auch wieder spektakuläre Bilder. Und fahr halt mal 78 Kilometer mit einem Extension.
Einhändig
ja. Darum, ne? Also das ist, und dann ging seine Schaltung nicht und er hat auch geschrieben, er ist 58,11 war dann die Übersetzung. Ja. Das macht auch Spaß, ja. aber der Typ läuft und gibt für sein Team International alles, kommt als Zweiter dann rein, ne? Und dann kriegt er Krämpfe des Todes und wird halt doch noch Dritter. Aber wie stark kämpfen die? Und da muss ich sagen, sorry Mädels, aber Chapeau an die Männer. Also geiler Kampfgeist, fand ich mega geil zu sehen und auch diesen Vergleich jetzt mal so direkt zu haben. Ja? Wollte ich dazu jetzt einfach nochmal loswerden.
Ja, aber das Ding war auch echt so eine Charakterfrage. Ne? Also ich glaube...
ja, und wir wollen jetzt Holly Lawrence keinen Charakter absprechen. Ne? Aber das,
nee,
das ist so ein bisschen Drama Queen halt. Ne? So.
Ja, das wollte ich jetzt... Ja, so, ja. Hast du jetzt gesagt, das wollte ich eigentlich so, habe ich so gedacht, aber genau so ist es wahrscheinlich.
Horst, sag das doch, wir sind doch hier klar, unter uns.
Im Fight mit Ellie Salthouse und verstehst du eh nicht gut und dann klickst du auf die Nase und dann sind die Emotionen hoch und dann weißt du nicht, machst du weiter, machst du nicht und die Männer sind dann ein bisschen nüchterner vielleicht und da, und so ein Zander sowieso, den könnte das Bein abhacken, der macht trotzdem weiter. Ja. Mit einem Ironman im Vorfeld ist dann eh alles egal, aber klar.
Das ist das wollen wir sehen, aber, oder? Ja.
Schlussendlich hat ja jeder irgendwie durchgezogen, ne? Auch eine Holly Lawrence und irgendwie das Ding nach Hause gebracht. Ich denke mal, das war auch wichtig und schlussendlich, ja, war das auch eine runde Sache. Ich denke mal, die mussten auch durchmachen. Das hätte auch Ärger gegeben. Die wollten sich auch nicht die Böse geben.
Also das ist ja, das wäre ja wirklich. Und zwischendurch sah es ja teilweise so aus. Ja. War auch ein bisschen dubios, diese ganzen Typen hier drumherum standen. Ja. Also diese ganzen.
Mit der Kippe im Mund.
Mit der Kippe im Mund da, irgendwelche slowenischen Polizeibeamten, Streckenposten, whatever, und dann da am Rad rumgefriemelt haben. Da habe ich gedacht, okay, was, also ist das Rennen jetzt vorbei oder.
Ja, also.
Oh. Ja, also ich. Ich weiß aus Insider-Informationen, ich hatte ein paar, auch die vor Ort waren, dann einen Tag später und so, unabhängig jetzt von den Volunteers, aber das ist noch gut organisiert, aber die Begeisterung bei den Zuschauern, bei den Volunteers, die kennen das nicht so, die sind da so ein bisschen, also für die ist es so ein bisschen sehr speziell und exotisch, deswegen wirkte das auch so ein bisschen hanebüchen, wenn die dann so ein bisschen fraglos rumstanden und haben die Flasche in der Hand vom Sanders. Ja, was machen wir damit? Mhm. Geben wir sie ihm oder nicht?
Oder leiten halt ihn, Patrick Lange halt dann doch irgendwie mal anders lang oder
fehlende Erfahrung vielleicht.
Weiß nicht genau,
ja, da gab es eh einige Fehlleitungen. So
am nächsten Tag
Sanders
auch.
Rennen. Ja, aber auch am ersten Tag, also an einem Collins Cup-Tag, auch in einem Sanders-Rennen, ich meine, Starikovic falsch aus der Wechselzone gerannt. Also scheinbar waren die Wege da nicht so ganz einsichtig, ne? Also keine Ahnung.
Naja, gut. Ich würde noch, glaube ich, auf einen Aspekt hinaus. Und zwar, wie das Ganze aufgezogen wurde. Also, dass halt wirklich die Athleten, fand ich auch generell geil, dass halt wirklich rein die Teamleistung zählt. Wird spannend zu sehen in Zukunft, ob sich, also gut, wenn das Geld stimmt, klar, dann machen das wahrscheinlich alle, aber inwiefern lassen sich die Athleten auch dazu verschreiben, denn im Zweifelsfall trägst du halt einen komplett anderen Einteiler. Bisher ist ja wirklich das Modell, ich bin zumindest auf der Langstrecke. Ich bin Self-Made-Athlet XY, ich habe hier meine Sponsoren, das ist mein Einteiler und ich starte jetzt hier dort bei dem Ironman, bei dem Challenge-Rennen und vertrete dort meine Sponsoren. Hier ist es jetzt wirklich ganz anders und das ist auch ein Modell, was ich immer mehr sehe, was so langsam aufkommt. Angefangen bei der Super League, dass da angefangen wurde, die Athleten in die Franchise-Einteiler zu packen. Klar, so ein paar einzelne Sponsoren durften aufgedruckt werden. Aber letztendlich ist quasi das Auftreten sehr homogen in der Franchise, in der du quasi unterwegs bist. Das wird wahrscheinlich noch mal krasser, wenn jetzt auch in der Super League dieser Teamaspekt dazu kommt. PTO, Collins Cup, geht jetzt die gleiche Richtung. Ne? Also angefangen schon mit den Trainingsanzügen bei diesem Eröffnungsevent.
Da frage ich mich aber, wie lange läuft Frodo noch in so einem Trainingsanzug rum? Das macht er vielleicht einmal.
Aber das ist das Ding. Wenn es einigermaßen geil sein soll, dann kannst du nicht anfangen, wenn es Frodo ist, irgendwelche Extrawürste zu machen.
Da musst du aber geilere Trainingsanzüge.
Ich fand die gar nicht so schlecht.
Da bist du ziemlich alleine.
Ich fand die so ein bisschen, ja, aber das war so ein bisschen geil oldschool, weißt du? Dieser Antrainingsanzug
hat aber ich auch gerade so 80er-mäßig.
Ja, so ein bisschen 80er, 90er Jahre damals so, weißt du, als es noch um den Sport ging so.
Wobei, ich finde, die Europe waren ja noch eine der schönsten. Also Team International, über Geschmack lässt sich wie immer nicht streiten. Aber
von der Farbgebung her,
Um es mal mit den Worten von Braden Currys Tochter zu sagen. Sie meinte, er sieht aus wie ein Würstchen mit diesem Käse innen drin. A sausage with cheese inside. Also, das...
Ja, aber ich muss da Greg dazu stimmen, das wird noch interessant und ich glaube, das wird auch noch Schwierigkeiten geben, wenn sich der Collins Cup da als Serie etablieren sollte und dann wirklich hochdekorierte Athleten dann mit ihren eigenen Sponsoren da irgendwie unterwegs sein möchten. Also das wird dann schon, glaube ich, schwierig unter Umständen.
Kohle ist alles eine Sache des Geldes.
Ja, aber ich denke halt, wird schwer. Ich würde auch sagen, ich finde auch cool, dass es so ist. Also ich finde es eigentlich cool, dass sie in diesen spezifischen Einteilern starten und generell scheint der Trend ja irgendwie dahin zu gehen, ne? Also weg vom dem Einzelathleten, also wir sind ganz am Anfang, auch mal schauen, ob sich das überhaupt durchsetzt. Weg von diesen Einzelathleten, der quasi so als Self-Made-Man dahin geht, sondern du wirst halt von dieser Serie eingekauft und je nachdem, wo du denn bist, trägst du dann quasi auch so deren Outfit und deren Vermarktung. Und weiß nicht, wie seht ihr das? Es wurde der Norman Stadler hat ja gesagt, so, naja, es gibt ja die Überlegung, das in eine Serie auszugestalten, fände ich zu viel. Also es war ein Riesen-Event und man muss ja sagen, so im Fall von einem Superstar wie Anna Haug, letzte Hawaii-Siegerin, die kaum im Bild ist, also man sieht sie ja einmal kurz aus dem Wasser kommen, halt mit Rückstand und dann hat man keinerlei Bilder mehr von ihr. Das lohnt sich ja eigentlich nicht wirklich, wenn man ja mal so sagt, rein Vermarktung bildtechnisch für sie. So klar, Interviews und so weiter drumherum schon noch. Aber das ist eigentlich für mich höchstens einmal pro Jahr dieses Event. Eigentlich wäre es sogar besser, man macht dieses Event alle 2 Jahre, finde ich. Weil es halt auch irgendwie, es ist ja schon was Besonderes, so dieser Teamcharakter und diese, diese 3 geografischen, globalen Regionen, sag ich mal, die gegeneinander antreten, wäre mir fast jedes Jahr fast zu viel, oder? Ich finde es eine super coole Bereicherung im Triathlon-Kalender.
Ich will das alle 2 Jahre gerne sehen. Also so wie, jetzt mal Beispiel, leider Beispiel Fußball, aber so wie es eine EM und WM im Wechsel gibt. Alle 2 Jahre haben wir ein großes Event. Und da fände ich das zwischen Olympischen Spielen, würde ich das gern sehen. Also quasi immer in dem Zweitakter-Jahr zwischen Olympia nochmal.
Also alle 4 Jahre?
Nee, also zwischen Sommer- und Winter-Olympiade. Ich rette mich gerade.
Ja. Nein, also das große Vorbild ist ja der Ryder Cup im Golf. Ja. Und da ist es ja auch alle 2 Jahre.
Ah ja.
Das wusste ich nicht, dass der auch alle 2 Jahre ist. Also siehst du, so und nach dem Vorbild fände ich auch alle 2 Jahre sowas.
Ja.
Echt nettes, geiles Format.
Ja. Ja. Aber es ist interessant, nochmal auf die Ursprünge zurückzukommen. Die hatten es, glaube ich, auch mal erwähnt, wie das überhaupt zustande kommt. Die Idee, die geboren wurde da mit den Anfangsmitgliedern und so. Und dann dieser Talk, der dann jedes Jahr erneute aufflammte, wann das denn stattfindet. Ne? Und dann standen die Athleten dann quasi jetzt vor so einem Event und waren selber verwundert, hey, krass, das hat jetzt irgendwie 5 Jahre gedauert oder so, oder 6, keine Ahnung, wann die ersten Gespräche waren, bis dann das installiert wurde. Also da war schon irgendwie eine Mischung aus Verwunderung und Begeisterung da, aber der Weg dahin war schon nicht so einfach und recht lange.
Also, und es hat dieses Jahr stattgefunden. Also der Ironman Hawaii ist abgesagt. Genau, zur schlimmsten
möglichen Zeit. Ja,
genau. Und es fand statt. Also da ist jeder Profi doppelt und dreifach froh jetzt, das gehabt zu haben. Und wir als Zuschauer natürlich auch nochmal. Ja. Ja. Ja, und was ist dann das Ende vom Lied? Einen Tag später sieht man einen Post, Frodo macht ein geiles Foto, morgens aufgehende Sonne, Strand, ruhige See, einfach nur, wo du denkst, oh ja, da will ich jetzt auch mich hier hinsetzen. Und dann guckst du nur so weiter, Insta-Stories so durch. Okay, und du siehst Tommy Zafiris, der Mann von Katie, und auch da als Rennfotograf. Okay, Quarantäne im X-Bionic Hotel. Du siehst, sein Nachbar Ben Canute, Quarantäne. Du siehst Sky Mönch. Okay, alle 3 Covid-positiv und sind jetzt in dem im Race-Hotel noch. Sie können sich immer wieder mal versuchen, frei zu testen, aber bisher ohne Erfolg. Ja, und hocken da halt gerade fest, ne? Und Frodo am nächsten Tag, oh yes, das Leben ist schön.
Ja, das ist ein krasser Kontrast.
So läuft's.
Aber das ist schon interessant, aber es muss scheinbar noch andere positive Tests geben, weil ich habe dann irgendwas von Zafiris gehört, von wegen, verschiedene Kategorien von Covid-Erkrankungen,
Angeht. Ja gut, das ist immer eine Frage, wie viel Antikörperbelastung du hast.
Aber ich meine, zwischen den Zeilen gelesen zu haben, dass es so generell eine Covid-Quarantänestation gibt, wo es nur andere Athleten irgendwie oder verantwortlich verschlagen hat. Also
ich habe gedacht, die wurden jetzt so zusammengelegt. Also die 3 und auch der Mann von Sky Mönch auch, die sind jetzt alle so, die waren ja vorher verstreut im Hotel und die wurden jetzt quasi als eine auch Covid-Bubble zusammengelegt und haben ja scheinbar jetzt auch oder bekommen die Möglichkeit von dann noch ein paar Turbo-Trainern, also dass sie zumindest ein bisschen Radfahren können. also es gibt wahrscheinlich schlechtere Orte, um in Quarantäne zu kommen, als in diesem X-Bionic-Hotel.
Ich frage mich trotzdem, wieso, weshalb, warum? Es waren jetzt nur diese amerikanische Gruppe und kommen ja eigentlich irgendwie safe rein aus den USA oder woher auch immer. Müssen ja Pre-Travel-Tests absolviert haben. Klar, es gibt dann irgendwie eine Inkubationszeit, die muss man immer beachten, aber
ja gut,
es ist halt doch welche, ne?
Wir sind auch alle auch geimpft, sind wir nicht safe. Also du kannst dich trotzdem mit Corona infizieren, was dann nicht bedeutet, dass du todsterbenskrank wirst, so oder so nicht, aber dass Tommy hat einen Schnupfen jetzt und meint, eigentlich fühlt er sich auch schon wieder gut und fragt, was kann er für Workouts irgendwo machen. Aber trotzdem kannst du dich mit dem Virus nach wie vor infizieren. Und auch ein prominentes Beispiel ist zum Beispiel Martin van Riel. Der kann jetzt auch beim ersten Super League-Wettkampf in London nicht teilnehmen. Der ist auch nicht krank in dem Sinne, aber ist halt Corona-positiv. Ja. Und um das Virus natürlich auch jetzt nicht wieder weiterzutragen und noch mehr damit zu infizieren, ist das natürlich Quarantäne unumgänglich. Ne?
Überraschend spät, finde ich, kommt es gerade bei so Martin van Riel, wo ich mir denke so, ey, die sind ja eigentlich schon das ganze Jahr lang richtig viel unterwegs. Ich meine, nicht so viel, wie sie sonst sind, aber das sind ja wirklich, die reisen ja sonst überall hin. Aber wo die jetzt eigentlich schon dieses Jahr überall auf der Welt waren trotzdem und was für Rennen gemacht haben.
Irgendwann erwischt sich halt.
Aber finde ich krass, dass es jetzt erst so spät ist. Ich hätte gedacht, wenn, dann wäre schon viel früher.
Oder die Delta-Variante, die ja deutlich auch ansteckender ist, die schlägt halt auch jetzt dann vermehrt zu. Also gerade anfangs des Jahres hatten wir Delta noch nicht auf dem Vormarsch oder nicht in der Größenordnung, wie wir sie jetzt haben. Das ist, denke ich, auch das ein Zeichen. Es hat jetzt nicht unbedingt an nachlassender Hygiene oder sowas zu tun.
Nee, das meine ich nicht, nein.
Und Athleten sind natürlich auch sehr, sehr viel unterwegs und einen hundertprozentigen Schutz hast du halt nirgends.
Ja.
Ja, absolut.
Genau. Jo, haben wir soweit, ich denke mal auch, was Collins Cup angeht, oder?
Sind wir jetzt schon
durch, durch,
haben wir alles gemacht. Das reicht jetzt.
Wollen wir noch was zu dem Rennen einen Tag später noch kurz sagen? Zu dem Championships-Rennen?
Unbedingt.
Also das war jetzt, sage ich mal, im Nachgang nicht minder schlecht besetzt, was die Spitze angeht. Ich meine, das waren oftmals auch Athleten, die dann auch, sage ich mal, als Reserve da irgendwie da standen für den eigentlichen Collins Cup, wie den Frederik Funk. War irgendwie doch dann deutsches Podium irgendwie oder überwiegend, ne? Also mit Platz 1 an einem dominanten Sieg von Florian Angert, was ich mir schon fast gedacht hatte, weil der sich da so ein bisschen bedeckt hatte und wie gesagt, jetzt in der Vorbereitung, der ist so einer, der macht das dann konsequent und der hatte seine Stärken ausgespielt. Freddy Funk auf 3, Magnus Dittlef auf 2. Mhm. Dahinter wurde es dann immer noch gut besetzt, aber dann die Abstände waren dann schon dann vorhanden, ne? Mit Boris Stein auf 6, meine ich. Jetzt helft mir mal weiter, ich mache das jetzt hier aus dem
Boris Kopf. Stein auf 6, Andi Treitz war noch vor ihm auf 5.
Stimmt.
Ja, ja. Und dann haben wir Sam Wade 7, den Erik Lagerström, der auch von seiner Freundin Paula Finlay gelobt wurde, in so einem starken Feld eine Top 10 gemacht zu haben, auch ein starkes Rennen auf 8. Und dann einen Michi Rehlert 9.
Ja, stimmt.
Ja, und zu Flo Angert, der hat ja auch im Vorfeld jetzt dann, man hat es auch auf Strava dann so gesehen, was macht der da auf einmal in Dänemark? Der hat mit Daniel Beckegaard trainiert, den er beim Ironman Tulsa hat er ja auch im Vorfeld mit ihm schon viel trainiert und die haben so gemerkt, ey, wir kommen irgendwie super gut miteinander zurecht, wir können gut trainieren und der Daniel hat dann gesagt, ey, wenn es passt, komm doch hoch. Und dann hat sich Flo gegen St. Moritz und für ein ganz anderes Trainingsrevier mal entschieden und hat da, die beiden haben dabei eine guten Formaufbau geschafft. Sowohl Daniel Beckegaard hat sein Duell gewonnen und dann der Flo auch das Rennen halt in wirklicher Dominanz abgeräumt. Da war kein Kraut gewachsen und wenn das ein Frederik Funk sagt, der auf dem Rad gerade so irgendwie diese Lücke zu Flo, die nach dem Schwimmen irgendwie 15 Sekunden betragen hat, dann schließen kann, und dann sich letztendlich dadurch auch übernommen hat und Flo noch einen starken Lauf abräumt und dann auch hinter Thomas Steger, das muss man ja immer sagen, er ist ja wirklich absoluter Laufgott, aber da hat auch Flo, der ist eine 1:09 hochgelaufen, da hat er schon starke 3 Disziplinen zusammengebracht und dann absolut in bester Manier gewonnen.
Ja, und bei den Frauen?
Ja, da war es leider schade, ne? Da gab es wieder, wie du vorhin schon geteasert hattest, so ein paar unglückliche, Manöver auf der Radstrecke. Also die wurden fehlgeleitet. Mhm. Also scheinbar war Lisa Norden und Sarissa de Vries mit in Führung. Wie das jetzt genau ablief, ich habe mir das Rennen nicht angeschaut, aber ja, es hat dann letztendlich Lucy Hall vor Sara Perez-Sala und Haley Chura gewonnen. Ja, was gewesen wäre, wenn, kann ich auch überhaupt jetzt nicht abschätzen. Ja, aber das war, das kann man jetzt auch nur leider aus unserer Perspektive aus dem Frauenrennen ja, sagen. Oder ich denke, ihr könnt auch nicht so viel mehr dazu sagen.
Ja, also ich weiß, aus Age-Group-Athletensicht war die Strecke, die waren auch später auf der Strecke, war es dann kein Problem, aber vermutlich dann im Vorfeld, wenn dann die Motorräder selber nicht wissen, wo sie hin sollen, super ärgerlich für die Spitzenreiter, wenn sie dann 5 Kilometer, 10 Kilometer mehr fahren und den Sieg dadurch halt vielleicht nicht mehr innehaben können. Das ist schon doof bei so einem Rennen, das sich The Championships nennt. Eine Anmerkung. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie das mit dieser Qualifikation dahingehend ist. Früher war das so, du musstest dich über Challenge-Rennen qualifizieren, irgendwie Top 3 machen. Mhm. Also ich hätte ja auch immer dann in Heilbronn oder so dann fürs Podium dann immer so eine Einladung bekommen. Aber scheinbar war das dieses Jahr irgendwie ausgesetzt. Also ich hatte das Gefühl, dass dann auch kurzfristig Leute dann nachmelden konnten, auch im Profibereich. So ein, wie heißt der Engländer? Sam Long?
Nee, nicht so. Das ist ein Amerikaner.
Ja, ja, genau, das war
Sam Wade.
Nee, der aber ist doch. Auf jeden Fall weiß ich von ein paar, die dann kurzfristig noch nachgemeldet haben. Und ich wusste auf alle Fälle von den Amateuren, dass die dann auch gefragt wurden, ja, habt ihr Bock? Ihr wart ja letztes Mal am Start. Wir haben noch Plätze frei. Kommt doch vorbei. Also die haben dann schon versucht, die Startfelder irgendwie voll zu bekommen. Aber es war relativ, in Anführungszeichen, überschaubar. Ich glaube, insgesamt waren es 300 Leute oder so am Start. Ja, was jetzt das Rennen vorne jetzt nicht schmälern sollte, das war absolute Weltklasseleistung. Die hätten auch alle im Collins Cup starten können, ne?
Ja,
mehr
ja.
oder weniger. Also Flo Angert und Freddy und so. Ja.
Aber das könnte so ein erster Reinigungseffekt sein, sag ich mal, von diesen ganzen Championship Races. Man weiß ja gar nicht mehr, also ne, noch und nöcher. Und ich finde, das hat man jetzt schon gemerkt. Klar, das ist jetzt auch blöd, dass es jetzt direkt einen Tag später war. Aber man weiß ja auch irgendwann nicht mehr, welchen Rennen man noch was für eine krasse Bedeutung zumessen soll. Mhm. Letztendlich war das halt einfach ein Challenge-Rennen und gut ist, ob es ein Championship und so.
Ja, ja.
Das setzt sich so nicht durch. Wir hatten quasi wie so diese PTO-Championship mit Daytona. Muss man auch schauen, ob sich das dann so durchsetzt. Dann hast du auf einmal jetzt einen Collins Cup, Ironman Hawaii und so weiter und so fort. Also man merkt jetzt schon ganz klar, okay, man ist so ein bisschen am Maximum angekommen, was man an bedeutungsschwangeren Rennen so vergeben kann. Und irgendwo kann man nicht jedes Wochenende einfach zumindest schon mal, sag ich das mal, auf der gleichen Distanz, auf der Mitteldistanz allein nur, x-beliebig viele Championships und Europameisterschaften und Weltmeisterschaften haben. Also es ist auch irgendwann einfach mal gut. Und bin ich mal gespannt, was sich da durchsetzt, ob quasi Challenge, dadurch, dass jetzt anscheinend die Zusammenarbeit mit PTO ja nun doch enger ist, so Konzepte wie wir Championship aufgibt, ob sich ein Collins Cup, ob der halt groß wird, ob denn doch eher PTO Championship groß wird, ja, wird man sehen.
Darüber reden wir auch so ein bisschen in unserer
Gute Überleitung,
ja. nächsten Folge, die wir allerdings vor dieser Folge aufgenommen haben. Und es ist eine Folge mit Matthias Knossalla, der uns mal wieder als diesmal Horstersatz besucht, mal andersrum. Da sprechen wir auch noch mal kurz über Absage von Ironman Hawaii,
genau.
Challenge und auch einen Ausblick zum Collins Cup. Das erfahrt ihr halt jetzt alles im Nachgang, was wir davor noch gesagt haben. Aber es ist ja eigentlich auch mal ganz lustig, beziehungsweise die Folge dreht sich absolut nicht nur darum, sondern Matthias ist aus einem anderen Grund noch mal in den Podcast gekommen, erfahrt ihr in einer Woche.
Genau.
Ja.
Ja.
Perfekt.
Schließen wir das Kapitel ab, ne? Horst, für dich geht's weiter nach Polen.
Ja, nach Warschau. Ab Freitag fliege ich rüber zum 70.3 als Generalprobe für den Ironman Kärnten. Und ja, ich hoffe, dass ich dann gesund und munter zur nächsten Folge wieder da sein werde.
Oh ja, da freuen wir uns jetzt schon drauf. Ja.
Auf jeden Fall.
Genau. Gute Reise.
Gute Reise, Horst, dir. Wir werden hier einfach, wie immer, hier ausharren in unserer persönlichen Quarantäne. Und ja, allen Hörer und Hörerinnen, vielen Dank. Mach es gut, bleib fleißig dabei und wir hören uns bei der nächsten Ausgabe.
Ciao.
Ciao, ciao. Tschüss.